Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts, powered by Tipico Sportwetten. Schön, dass ihr dabei seid. Die Halbfinals des In-Season-Tournaments stehen. Alle sind dabei. Die Pacers sind dabei, die Pelicans sind dabei, die Lakers sind dabei. Zum Glück sind die Lakers dabei. Die Bucks sind dabei. Und parallel geht auch die Saison weiter, während die Kollegen sich in Vegas treffen. Und natürlich schießt auch Zach LaVine's Trade-Wert durch die Decke, auch natürlich sensationell. Und deshalb sitzt er mir heute wieder gegenüber, der anders als Zach LaVine niemals Ungestüme.
Ole Frerks.
Mein Name ist Max Marbeiter und Ole ist natürlich schon stark, bevor wir zu den relevanten Dingen in der NBA kommen, ist natürlich schon stark. Letzte Woche sage ich noch so, boah, Bulls, also ich bin erstmal raus, kann nicht mehr gucken. Und dann zwei Spiele in Folge, erstmal die Bucks geputzt, nach Verlängerung hart gespielt, kurz vor Schluss Alex Caruso mit dem Dreier zum Ausgleich für die Verlängerung. Danach die Pelicans geputzt, die ja jetzt im Halbfinale stehen. Ohne Zach LaVine. Da werden natürlich gegnerische GMs gesagt haben, okay, den Typen brauchen wir jetzt. Nein, es ist alles jetzt nicht, aber du weißt, was ich meine.
Ja, es ist halt irgendwie schon eine lustige Ironie, dass sie dann zweimal nacheinander Assist-Rekorde aufgestellt haben in dieser Saison. Aber ja. Also, es ist natürlich in Wirklichkeit auch ein schlafender Gigant, diese Bulls, das habe ich dir immer gesagt.
Ja, vor allem du, während ich eigentlich seit Jahren negativ rede, hast du mir gesagt, hey, wart's mal ab.
Ja.
Lass den Wutsch mal von der Leine. Ja.
Immer habe ich das gesagt.
Ja,
das war jeder kann es bezeugen, der diesen Podcast hört.
Und deshalb, von Zeit zu Zeit. Ich danke dir jetzt, dass du mich eigentlich auch so ein bisschen bei der Stange gehalten hast, so die letzten Jahre.
Und jetzt, sehr gerne.
Ja, jetzt das Feld von hinten aufrollen.
Ich bin immer für dich da.
Ja, ich weiß. Nein, es soll eigentlich auch gar nicht um die Bulls gehen. Ich wollte es nur ganz kurz ansprechen, weil letzte Woche war diese Trendwende eigentlich, ich hier eingeläutet hatte. Diese Zeitenwende, um nicht zu sagen. Und jetzt alles ganz anders auf einmal. Egal, In-Season-Tournament. Vergangene Nacht. Du hast ja, Ole, du hast nicht nur gemutmaßt, dass die Bulls irgendwann durch die Decke gehen. Du hast auch gemutmaßt, dass die NBA es gar nicht schlecht fände, wenn die Lakers im Halbfinale stünden in Vegas. Einerseits war Lakers, andererseits war kurze Distanz nach L.A., das heißt, da ist vielleicht auch ein bisschen was in der Halle los. Und ja, gut, bei den Lakers ja grundsätzlich. Es hat funktioniert. Und dann wäre jetzt meine Frage an dich. LeBrons Auszeitforderung, kam sie rechtzeitig, kam sie spät? Stand die Zeit still?
Ich hätte gesagt, sie kam zu spät. Also, ich war nicht dabei. Ich weiß nicht, ob er vorher irgendwie vielleicht schon einmal konspirativ mit den Augenbrauen geknistert hat und der Schiedsrichter, der ihm nahe stand, das vielleicht wahrgenommen hat als, da kommt gleich was.
Aber er ist so auch schon so lang in der Liga, ne? Da kann man wahrscheinlich auch seine Mimik und Gestik besser deuten.
Ja, ohne Scheiß. Also ich würde schon auch sagen, dass ich als Konsument dieses Sports LeBron wahrscheinlich auch besser kenne und besser deuten kann als die meisten anderen, auch weil er seit 100 Jahren in der Liga ist eben. Aber aus meiner Sicht hatte Reeves jetzt keine Kontrolle mehr über den Ball, als die Auszeit bekommen haben. Aber was will man machen, ne? Also manchmal ist das dritte Auge halt auch berechtigterweise offen. Das ist wahrscheinlich mal wieder so ein Fall. Abgesehen davon, dass die Lakers auch gut gespielt haben, tatsächlich. Ja. Also ich habe, da ich früh wach war, die letzten ungefähr 10 Minuten des Spiels gesehen, da hatte ich schon auch den Eindruck, irgendwie haben die auch gerade ein bisschen klareren Plan, was sie so am Ende vom Spiel machen wollen. Und das war insofern wahrscheinlich dann auch verdient, aber es ist natürlich trotzdem eine Szene, an die man sich dann erstmal, wenn man bei den Suns ist, sich wahrscheinlich ein bisschen darüber aufregt, auch wenn ich es ganz erfrischend fand, dass Kevin Durant, unser guter Alter, der einzige echte Hooper auf der Welt,
so ist es.
Danach erstmal gesagt hat, das war nicht die eine Aktion, die das Spiel entschieden hat, darauf sollten wir uns jetzt nicht konzentrieren. Ehrlich, guter Mann, der KD. Schon immer mein absoluter Favorit.
Hast du auch schon immer gesagt, sowohl persönlich als auch auf dem Feld, dein absoluter Favorit und
eigentlich. Kevin Durant und die Bulls. Das ist für mich eigentlich schon immer.
Das sind eigentlich deine beiden großen Lieben in der NBA. Wenn es die beiden nicht gäbe, weiß ich gar nicht, ob du eventuell dann doch wieder zum Fußball wechseln würdest. Ja. Wobei, so weit will ich nicht gehen.
Aber ja, da bin ich mittlerweile schon leider ein paar Meter von entfernt, ja, muss ich gestehen. Ja.
Aber ja, ich meine, diese Thematik bei den Suns haben wir ja im Endeffekt, zieht sich ja so ein bisschen durch die Saison. Wenn du die letzten paar Minuten ansprichst, dass es hinten raus etwas komplizierter wird, gerade im letzten Viertel, dass die Offense dann da ja irgendwie nicht mehr ganz so effizient ist. Sie haben da, glaube ich, auch ein sehr negatives Netrating im letzten Viertel, so über die Saison. Von daher, ja, wie gesagt, am Ende hat vielleicht, war es trotzdem verdient. Kann ja beides sein. Und ob es dann wirklich, ob es rechtzeitig war oder nicht.
Ist verdient am Ende, und geschummelt.
Verdient und geschummelt. Wer es verdient hat, darf auch ein bisschen schummeln. Weil wäre genau. Wär gemein, wenn man nicht schummeln würde und die es nicht verdient haben, plötzlich weiterkommen. Wo kommen wir denn dann hin?
Ja, das klingt für mich irgendwie ein bisschen wie die Logik von The Wolf of Wall Street. Das, so, das würde ich jetzt den Lakers nicht in die Schuhe schieben wollen, aber ne, congrats. Jetzt haben wir auf jeden Fall ein geiles Teilnehmerfeld im Final Four, finde ich. Also,
das haben wir.
Du hast so auf der einen Seite halt so die jungen, aufstrebenden Teams mit halt zwei der auch
unterhaltsamsten Lakers,
Spieler der Liga. Ja, genau. Und dann hast du die alten Zossen, die irgendwann vielleicht noch einmal in ihrem Leben irgendein großes Ding reißen wollen.
Ja. Ich meine, es ist. Glaubst du eigentlich, dass für LeBron, so, ich meine, Vita, ich weiß nicht, wie wahrscheinlich es ist, dass er nochmal eine Championship gewinnt? Der Weg ist ja auch lang. Wir auch wissen, weil gerade so Pokalwettbewerb, da kann man halt auch mal nochmal einen Titel in Anführungszeichen abstauben, soll jetzt keine Leistung irgendwie minimieren, aber es ist halt die, du musst keine 7-Spiele-Serie gewinnen oder du musst dich jetzt im Fußball zum Beispiel nicht durch die Champions League Finalrunde Hin- und Rückspiele spielen, sondern du hast halt so ein Spiel. Und
da kann auch Energie Cottbus mal weit kommen.
Da kann auch Energie Cottbus mal weit kommen,
genau. Willst du dann, Max Marbeiter sagt, LeBron James ist Energie Cottbus?
So in die Richtung wollte ich es eigentlich gerade drehen. Das war so, okay. Auf dem Weg war ich. Nein, aber für das ist vielleicht der, sagen wir mal, in Anführungszeichen einfacher zu holende Titel. Aber das für LeBron, wir wissen ja so, oder was heißt, wir mutmaßen ja, dass seine Legacy ihm sehr bewusst ist und auch nicht ganz unwichtig ist, dass quasi es für ihn dann schon auch ein Faktor ist, dass er derjenige ist, der mit seinem Team das allererste In-Season-Tournament, den allerersten NBA Cup gewonnen hat. Könntest du dir das vorstellen?
Klar, also ich meine, Jordan hat das nie geschafft.
Und womit dann die GOAT-Diskussion auch beendet wäre eigentlich natürlich.
Ja, ja. Also warum nicht?
Das ist, LeBron hat einen Titel gewonnen, den MJ war nicht mal gut genug, um ihn zu spielen.
Ja, also Jordan war auch nie der beste Small Forward der Liga.
So ist es. So ist es.
Nur als Beispiel. Ne? Ja. Also es gibt da schon krasse schon Unterschiede. Nee, also ich gehe schon stark davon aus, dass es ihn motiviert. Ich glaube auch, dass gerade so der Faktor Las Vegas für ihn auch nicht völlig uninteressant ist, einfach auch aus dem Grund, weil er hat das ja schon auch öfter gesagt, dass er nach der Karriere bei der Franchise, die es bis dahin dann in Las Vegas wahrscheinlich geben wird, dass er da auf jeden Fall als Miteigentümer dabei sein will und irgendwie da schon mal so. Ich glaube, das ist alles, das passt ganz gut für ihn. Abgesehen davon, ich weiß nicht, ob du den Artikel von John Hollinger bei The Athletic gestern oder vorgestern war es, glaube ich, gelesen hast, aber dessen Theorie war halt auch, LeBron ist alt, die Lakers sind nicht so wahnsinnig geil, wahrscheinlich kommen sie nie wieder in die Finals, wahrscheinlich holt er keine Meisterschaft mehr, aber vielleicht ist das so der letzte oder eine der letzten großen Möglichkeiten für ihn halt nochmal in einem Spiel, wo es halt richtig um was geht, auch nochmal was zu reißen. Das, ich meine, kann man so sehen. Ich denke mir, letztes Jahr haben sie es auch immerhin in die Conference Finals geschafft. Das gibt keine Garantie, dass sie es nochmal schaffen. Aber wenn man sich jetzt auch den Westen anguckt, was wir ja heute tun werden, sind die Lakers jetzt vielleicht auch ein Team, das man da ja schon irgendwie in der Verlosung haben kann. Also es kann durchaus auch sein, dass es noch ein paar andere große Spiele geben wird. Aber er ist halt auch trotzdem fast 39 und jede Gelegenheit, die es noch gibt, ist halt insofern wertvoll, würde ich mal sagen. Und also so spielt er ja auch. Wobei man im Moment ja sagen muss, LeBron spielt ja eigentlich auch in so ziemlich allen Spielen, wo er zur Verfügung steht, spielt er ja einfach richtig gut. Das kann man nicht immer über die Lakers sagen, aber seine Saison ist ja unfassbar eigentlich, muss man ja schon anerkennen. Absolut. Auch wenn es natürlich alles nur Mafia und Referees und überhaupt ist. Das ist klar, aber das steht auf einem anderen Blatt. Wie gesagt, verdient geschummelt,
so ist es. Wir werden später noch etwas intensiver drauf eingehen natürlich. Wie gesagt, wir sortieren den kompletten Westen. Jetzt aber noch ganz kurz natürlich, die Pelicans sind dabei, über die werden wir auch noch sprechen. Dann im Osten, die Bucks, wie man es von den Bucks kennt, einfach Offensivfeuerwerk und den Knicks natürlich auch. Ist es vielleicht der erste Titel für Damian Lillard am Ende in seiner Karriere? Und kommen die Bucks jetzt so langsam? Vielleicht ist das nochmal so ein Ding. Ist es jetzt irgendwie, es ist zwar ganz anders als letztes Jahr, aber siehst du dann irgendwie doch so die Tendenz dazu, also zu einem Team, das sich so langsam findet?
Ich muss gestehen, dass ich das Spiel jetzt noch nicht sehen konnte, deswegen kann ich da jetzt inhaltlich, kann ich eigentlich nur so auf meinen Eindruck mich beziehen, den ich so über die letzten Wochen von den Bucks hatte. Und der war halt schon irgendwie so, das ist noch ein Team, was ich so ein bisschen finden muss. Gerade auch so Chris Middleton, der langsam und mit Minutenlimit in die Saison gestartet ist. Er hat jetzt gestern 26 Minuten gespielt, also es war schon mehr als er zu Beginn der Saison durfte. Ich hatte schon das Gefühl, so die Rollenverteilung wird langsam besser. Die Defense ist halt nach wie vor nicht gut, finde ich. Also waren zumindest meine letzten Eindrücke. Ich habe jetzt dieses Spiel halt nicht gesehen. Aber was man halt festhalten muss, bei allem, schimpfen, was teilweise, glaube ich, berechtigt war, weil sie halt einfach nicht, also auf dem Feld nicht den allergeilsten Eindruck hinterlassen haben. Sie haben halt trotzdem ihre Spiele gewonnen. Also die stehen ja jetzt schon bei 15 Siegen. Das haben sonst, glaube ich, nur Boston und Minnesota. Also es ist nicht so, als wären die jetzt irgendwie krass am Kriseln gewesen oder so, sondern das ist ja schon ein Team, was irgendwie offensichtlich einige Sachen ziemlich gut macht. Aber es gibt auch ein paar Schwachstellen, ob die jetzt gelöst sind. Das würde ich mal nicht sagen. Für mich ist das immer noch so ein Team, was wahrscheinlich noch vielleicht einen Spieler auf dem Flügel weiter gebrauchen könnte oder auch haben muss, wenn es dann Richtung Playoffs geht oder so. Aber vielleicht ist es der erste Titel. Ist doch auch nett, dass so junge up-and-coming Point Guards, die mehr so für Scoring zu stehen und auch mehr für Offense stehen, dass die jetzt mal die Chance erhalten, was zu gewinnen. Also mit Dame, mit Halliburton, also irgendwie ist das ja vielleicht auch ein bisschen ein Thema dieses Turniers, dieses Final Four.
Wirklich. Nicht zu vergessen CJ McCollum.
Stimmt, der ist auch noch dabei. noch so ein junger Spring ins Feld.
Ja, nachdem du ihn schon angesprochen hast, ich meine, hast dich von Halliburton schon erholt? Weil ich meine, er ist schon, der Lauf ist ja schon sensationell, den er gerade hat.
Geiler Spieler. Kann man wirklich nicht anders sagen. Also so diese...
Hast du mir ja nie geglaubt, ne? Also
mal abgesehen. Stimmt, ich war eigentlich immer ganz, ganz großer Halliburton-Kritiker eigentlich von Anfang an.
Ja.
Nee, aber also ich meine, selbst wenn man ihn sehr positiv gesehen hat, und das haben wir ja, glaube ich, getan, so was, das, was jetzt irgendwie nochmal, also was gerade mit ihm passiert, das ist halt, übertrifft schon nochmal einiges, finde ich. Also gerade so seine, also wie gefährlich er als Scorer einfach mittlerweile ist und wie explosiv er dann auch sein kann und wie er halt auch diesen Mix findet aus einerseits, klar, exzellenten Wurf hatte er immer, aber er weiß halt mittlerweile auch genau, wann er halt attackieren kann. Und er war halt zu Beginn, weil er jetzt ja auch nicht der krasse Springer oder so ist, war jetzt auch nie der wahnsinnig gute Finisher. Aber mittlerweile ist er halt auch im Zweierland total effizient und ja, halt wie gesagt, echt richtig gut. Liest das Spiel wahnsinnig gut, setzt sowieso natürlich, also ist für mich auch im Moment wahrscheinlich so, nach Jokic, der sowieso in seiner eigenen Kategorie lebt, vielleicht der beste Passer der Liga. Man führt die Liga ja auch bei den Assists an, ist auch natürlich jemand, der viel danach sucht. Aber für mich ist er echt so ein bisschen die, es hat schon, ist ein bisschen eine Weiterentwicklung von Steve Nash mit mehr Scoring gehen, also mit mehr Bock selber Punkte zu erzielen, obwohl das naturell eigentlich auch immer erstmal ist, nee, ich möchte anderen Leuten den Ball geben, weil die freuen sich ja, wenn sie auch mal einen Wurf nehmen dürfen. Das war ja auch immer der Pure Point Guard Ansatz mehr oder weniger. Aber er ist dazu halt mittlerweile auch jemand, der 27 Punkte im Schnitt auflegt. Und
das ist krass, ja.
Das
effizient.
Ja, mega effizient. Und also das Spiel gegen Boston, das war ja irgendwie in der ersten Halbzeit, hat Boston das Tempo eigentlich kontrolliert, gedrosselt. Die Pacers sahen ja offensiv auch nicht gut aus, weil Halliburton einfach auch nicht aggressiv war. Aber dann hat das dritte Viertel angefangen und auf einmal, 8 Punkte irgendwie schnell in Folge und sucht halt mega den Wurf, übt dadurch Druck aus, forciert halt das Tempo. Die Celtics haben da auch mitgeholfen, weil sie saudämliche Turnover hatten, weil sie halt die Celtics sind, muss man dazu sagen. Die
Celtics
halt, ja. Aber gerade gegen die Pacers kann man sich das halt einfach nicht erlauben, weil er dann jemand ist, der halt das Spiel dann so schnell macht und so gut darin ist, irgendwie die Schützen zu finden. Und dann, ja, es hatte schon irgendwie, also im dritten Viertel teilweise was Lawinenartiges. Wenn diese Pacers-Offense erstmal ins Laufen kommt, dann ist es halt auch einfach Wahnsinn. Kann man, also über die Defense muss man, okay, sie war verbessert in dem Spiel, das kann man auf jeden Fall sagen. Die hatten da schon auch einige gute Szenen, aber insgesamt ist ja die Defense wirklich nicht gut. Aber die Offense der Pacers ist halt einfach echt brachial. Insofern, ich bin ja ein Sympathisant, deswegen ist das vollkommen legitim, dass sie weitergekommen sind, die Celtics. Im Idealfall war es für Boston halt einfach mal wieder so eine Erinnerung daran, dass sie manche Sachen halt einfach noch lernen müssen, was das offensive Decision-Making angeht.
Und besser jetzt als dann Richtung Conference Finals.
In der Theorie ja. Das Problem ist nur, dass man es halt das Thema ja einfach schon seit Jahren hat und jetzt sind ein paar andere Leute dabei, aber.
Ich meine, einigen war ja Porzingis war nicht dabei, ne? Das, weiß man da mit? Ich habe jetzt bei den Celtics nicht recherchiert, wann er zurückkommen soll, wie er zurückkommen soll. Gibt es da schon was?
Na, er war für das Spiel auch schon fraglich. Das heißt, er ist, glaube ich, relativ nah dran, dann wieder zurückzukehren. Ist ja auch legitim, dass man da eher ein bisschen vorsichtiger ist.
Ja, absolut, weil zumal man ja, ich meine, er öffnet ja schon vieles. Also das, was man sich so ein bisschen erhofft hat von seiner Präsenz, hat sich ja so in den ersten Saisonwochen schon auch bewahrheitet, also wenn er auf dem Feld stand. Von daher auf jeden Fall. Und ich meine, wer es jetzt detaillierter haben möchte zu den Celtics, zu dem Spiel vor allem, kann natürlich auch dein Newsletter anschauen, ne? All Dirty Basketball.
Absolut.
Ne? Abonnieren, Freunde, und Shownotes gucken. Da gibt's Details. Und dann lest ihr alles über dieses Spiel und alle Gründe, weshalb Halliburton die Celtics auseinandernehmen konnte in Halbzeit 2 und was bei den Celtics seit gestern problematisch ist.
Die neu auftretenden Probleme. Ja, absolut.
Genau, genau. Puh, was ist da los? Nein, eigentlich, wie gesagt, ihr habt es ja schon gelesen, wenn ihr auf den Podcast geklickt habt, eigentlich, was auch sinnvoll ist, nachdem wir letzte Woche den Osten sortiert haben, wollen wir diese Woche oder werden wir diese Woche den Westen sortieren. Und bevor wir einsteigen, auch da bleiben wir konsistent, gibt es erstmal eine kleine Runde Werbung. Denn bei unserem Partner Tipico Sportwetten, haben wir letzte Woche schon gesagt, könnt ihr einerseits auf einzelne Spiele wetten. Andererseits geben euch die Buchmacher auch Quoten auf die Conference Champions. Wir haben letzte Woche auf den Osten geschaut, jetzt schauen wir diese Woche auf den Westen. Und da, Ole, habe ich mir gedacht, machen wir es genauso wie im Osten und gucken uns mal einige Quoten an, die interessant sind, beziehungsweise die Quoten der üblichen Verdächtigen. Und du sagst mir dann, wen du interessant findest, wo du vielleicht ein bisschen überrascht bist. Und dann gucken wir mal, wo uns die ganze Reise hinführt. Also die Nuggets, Favorit, klar, als Champion, 3,2. Die Suns, 4,5. Die Warriors, trotz Negativ-Run, noch eine Quote von 9. Die Lakers auch von 9. Clippers, 12. Und man merkt schon, die Teams, die gerade vorne sind, kamen noch nicht, kommen auch jetzt nicht. Jetzt sind die Mavs mit einer 13 und jetzt kommen die Wolves, Top-Team mit in der Liga bei 15. Die Kings 20 und OKC, Nummer 2 im Westen momentan, mit 20. Es ist vielleicht, also A, wer ist dein Favorit grundsätzlich und B, wen findest du jetzt interessant? Die Quoten natürlich, ne? Es stand heute Mittwoch, 6. Dezember, ist alles fluide, kann sich auch noch ändern. Aber wen findest du jetzt, wen findest du interessant und überrascht sich auch, dass die beiden besten Teams, OKC und Minnesota, momentan noch so weit hinter Teams mit Problemen sind?
Ja, ich würde sagen, was mir auffällt, ist, dass die Buchmacher noch nicht so viel Vertrauen in die jungen Teams haben, egal, ja, ne? Was sie ja zeigen. Also du hast jetzt zum Beispiel die Pelicans auch noch gar nicht genannt, aber die haben momentan eine 25er-Quote. Das ist für mich...
Da hatte ich auch kein Vertrauen, deswegen habe ich da den Cut gemacht. Ja,
kann ich irgendwie verstehen. Und gleichzeitig, ja, Sie sind jetzt gerade, wir klopfen auf Holz, weil es wird wahrscheinlich nur ungefähr 3 Stunden dauern, aber jetzt gerade sind sie fast vollzählig, nur Larry Nance fehlt. Und dann ist das halt auch sofort einfach ein richtig gutes, tiefes Team und so. Insofern, das ist halt, also natürlich krasse Upside, aber ich würde sagen, was so, wenn man sich jetzt so die Quoten anguckt, da finde ich Minnesota schon interessant. Einfach weil, dass man bei OKC zum Beispiel noch ein bisschen skeptischer ist, die haben ja eine 20er-Quote, kann ich insofern nachvollziehen, weil die einfach noch nie in den Playoffs waren, Stand jetzt. Die haben halt mal Play-In gespielt, die sind auch super jung, die haben ein paar Schwächen, die in den Playoffs vielleicht auch ein Problem sein könnten. Minnesota hingegen ist halt so ein Team, die haben schon ein bisschen Erfahrung gesammelt. Die sind zwar auch, also ihr bester Spieler ist jung, aber der Rest des Teams ist jetzt nicht unbedingt das sind jetzt nicht unbedingt Leute, die alle irgendwie gerade angefangen haben, sondern da sind halt durchaus erfahrene Leute dabei und das ist halt ein Team, was eigentlich wirklich, also defensiv sowieso überragend ist, aber auch offensiv durchaus Werkzeuge hat und insofern hätte ich jetzt gesagt, das ist eine Quote, die ich jetzt gerade interessant finde, weil ich mir einfach auch gut vorstellen kann, dass die in 2-3 Wochen einfach nicht mehr so gut ist. Also wenn sie so weitermachen und die Buchmacher dann halt darauf reagieren, was ich mir halt schon vorstellen könnte, dass man da dann halt einfach mit einer Wette darauf einfach nicht mehr so viel Upside hat. Dass vorne natürlich Denver und Phoenix stehen, ist abgesehen davon legitim aus meiner Sicht.
Auch bei Phoenix?
Ja.
Einfach weil da so viel Potenzial ist. Und man hat ja auch gesehen, so seit Booker regelmäßiger wieder spielt und nicht mal spielt, mal nicht und so. Also mit Booker und Durant sieht schon gut aus. Dann hast du noch Beal in der Hinterhand. Und
genau, wir haben die halt bisher noch kein einziges Mal vollzählig gesehen. Aber wenn Booker und KD beide drauf sind, dann ist das halt einfach schon, das macht sie schon zu einem ziemlich guten Team. Und da geht potenziell noch mehr.
Absolut. Und bei Minnesota, klar, man kann natürlich immer noch die Frage stellen, wie die ganze Geschichte in dem Playoff-Setting aussieht. Also gerade die beiden Großen zusammen. Wie sieht's mit Mike Conleys Gesundheit aus? Ist ja auch eine Geschichte, die sich so ein bisschen durch die Jahre gezogen hat, dass er halt nicht immer fit war. Aber ja, Stand jetzt sieht es alles sehr, sehr gut aus. Und die Nuggets als Champion. Verletzungsprobleme werden wir auch noch genauer thematisieren. Später sind ja auch da. Aber trotzdem, Jokic spielt halt eine brutale Saison. Und am Ende sind sie wahrscheinlich für mich jetzt auch momentan so der Favorit. Aber das kann sich natürlich noch, je nachdem, wie sich die Verletzungssituationen dann noch entwickeln, was es noch für Trades gibt, kann sich das natürlich ändern. Also von daher natürlich auch die ganze Geschichte, wie hier immer, alles ohne Gewähr, ne? Freunde, und nicht vergessen, 18 plus, erlaubt nach Whitelist, Suchtrisiko, Hilfe unter bovai.de. Und damit würde ich sagen, können wir mal Richtung, in die andere Richtung gehen im Westen, weil wir rollen das Feld ja immer von hinten auf sozusagen, schauen uns die Teams an, bei denen wir jetzt nicht zwingend davon ausgehen, dass sie um die Meisterschaft mitspielen. Und dann wäre jetzt meine Frage, Ole, also dass die Spurs da ganz unten mit drin stehen, ja. Wie viele Partner haben die Spurs bei dir?
Drei. Auch wenn ein Team davon natürlich ein Sonderfall ist. Aber bisher, wenn man so auf die Leistungen guckt, dann ist das insgesamt ein Tier mit vier Teams. Und bei dir?
Ich habe noch mal so ein bisschen unterteilt, aber grundsätzlich teile ich deine, ich denke mal, es handelt sich neben den Spurs um die Blazers, die Grizzlies und die Jazz.
Ja.
Teile ich so dein Ding, weil bei mir ist noch so ein bisschen bei den Grizzlies und Jazz, so wohin soll es gehen? Du hast ja den Sonderfall bei den Grizzlies angesprochen, nämlich dass Ja Morant in sechs Spielen oder noch sechs Spiele aussetzen muss, dann zurückkommt, man sich dann überlegen kann, okay, wir haben es ja schon mal besprochen, ob das eine Saison ist, die du so ein bisschen, habe ich ja damals auch gesagt, so ein bisschen, ja, nutzt, um neues Fundament zu legen, weil das alte ja schon irgendwie weggewaschen wurde über die letzten Jahre und über die letzten Monate eigentlich erst. Vor zwei Jahren, vor einem Jahr war Memphis so ein bisschen das, was OKC jetzt ist. Vielleicht nicht ganz so gut, keine Ahnung, oder vielleicht mit mehr Lücken, aber im Prinzip so das junge Team, das eigentlich die rosige Zukunft noch vor sich hatte und jetzt stehen wir so ein bisschen da mit diesen ganzen Fragezeichen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es halt am Ende, wie gesagt, der Draft geht ja jetzt nicht als wahnsinnig tief, aber dass man am Ende sagt, okay, das ist schon eine Saison auch, in der wir uns so ein bisschen sammeln, nach allem, was in den letzten Monaten passiert ist. Nach allem, was wir so durchgemacht haben. Nach den ganzen Verletzungen ja auch, kommt ja auch noch dazu.
Das ist halt, ja, auf jeden Fall ein springender Punkt, glaube ich, mit den Verletzungen, weil ich kann mir jetzt vorstellen, sagen wir mal so von den sechs Spielen, sie gewinnen jetzt noch zwei, was ja bei ihrer bisherigen Pace schon großzügig ist, aber dann stehen sie irgendwie bei 7-18, wenn Jar kommt. Damit sie es dann quasi noch schaffen könnten, um oben irgendwie reinzukommen, müssten sie dann mit Jar eigentlich sofort auf einem 55-Siege-Pace oder so sein, um halt am Ende dann mit einer ausgeglichenen Bilanz dazustehen. Und da ist halt einfach wirklich die Frage, kann dieses Team, wie es jetzt gerade aussieht, mit Jar und irgendwann dann vielleicht wieder mit Brandon Clark und irgendwann noch mit ein, zwei anderen Leuten, die jetzt im Moment ausfallen, kann das dann so gut sein? Und vor allem kann das sofort so gut sein? Weil ich glaube jetzt nicht, dass die dann irgendwie, wenn Jar wieder am Start ist, erstmal denken, ja gut, diese Saison, es wird wahrscheinlich eh nichts. Deswegen können wir uns jetzt irgendwie auch auf was anderes konzentrieren, so mehr oder weniger. Aber ich glaube, dass selbst wenn sie jetzt halt sagen, so wir spielen Vollgas, dass sie halt nicht unbedingt gut genug sein werden, um am Ende dann wirklich noch eine Gefahr auf Platz 10 darzustellen. Weil, also, es gibt halt 11 ganz gute Teams im Westen, die zwar jetzt bisher auch noch nicht irgendwie sich ein krasses Siegepolster angefuttert haben, aber da sind ja eher viele dabei, wo ich sagen würde, die können noch besser werden, als sie es bisher waren. Dass die da jetzt irgendwie krass rausfallen, damit Memphis die dann überholen kann und Memphis muss dabei dann mega konstant sein, da bin ich mir halt einfach nicht sicher. Oder beziehungsweise das halte ich für relativ unwahrscheinlich. Und deswegen habe ich sie halt da in dieses Tier mit reingenommen, obwohl sie natürlich vom Anspruch her und auch von dem, was man von ihnen schon gesehen hat über die letzten Jahre, müssten sie natürlich eigentlich ganz, ganz woanders stehen. Aber es ist halt einfach, ja, eine Saison, die jetzt schon echt ziemlich verhext aussieht, muss man sagen.
Ich meine, wenn du überlegst, wenn du sagst, wer da alles rausfallen muss, also du hast ja die Warriors auf 11 momentan und auch bei denen kann man sich überlegen, ob die jetzt noch besser werden, da werden wir später noch genau drüber sprechen, aber es ist nicht gesagt, dass sie den überholen und dann wäre jetzt auch so ein bisschen meine Frage, wie viel Lücken Jar denn stopft, wenn er zurückkommt. Oder man gesetzt den Fall, dass er relativ schnell wieder so gewohnte Leistungen zeigen kann. Wie viele Lücken schließt er dann für dich?
Also schon einige. Ich meine, er tut vielleicht auch eine auf, weil er jetzt natürlich defensiv, da sind sie ja gut. Also momentan haben die 10. beste Defense der Liga. Das ist ja solide. Da wird er ihnen dann eher nicht helfen. Aber was die Offense angeht, natürlich total. Also, Desmond Bane, so gut er ist halt jetzt nicht unbedingt ein Spieler, der in jedem Angriff irgendwie ein Double Team ziehen kann oder der halt immer so konstant Druck auf die gegnerische Defense ausüben kann und vor allem auf den Ring. Also das ist halt sowas, was den Grizzlies im Moment echt fehlt, wo sie viel, viel schlechter geworden sind. Und da ist natürlich, also sie sind auch gehören auch zu den schlechtesten Teams, was Finishing am Ring angeht. Und da ist halt, glaube ich, Morant natürlich eine große Hilfe. Er ist auch ein sehr, sehr guter Passer. Geht manchmal so ein bisschen unter, weil er halt so flashy ist mit dem, was er als Scorer und als Athlet so macht. Aber der hat, finde ich, auch wirklich ein sehr gutes Verständnis dafür, wie er Leute einsetzt und so. Insofern könnte ich mir schon vorstellen, dass halt die die Quoten insgesamt hochgehen, dass die Offense insgesamt auf jeden Fall besser aussieht. So, die Hierarchie ist im Moment halt einfach ein bisschen schief. Also Desmond Bane muss ein bisschen zu viel machen, Darren Jackson muss wahrscheinlich ein kleines bisschen zu viel machen. Alle sind irgendwie halt so zwangsweise ja ein bisschen aufgerückt. Und das wird sich halt dann ändern, wenn Morant wieder drin ist. Weil
das dann ja so in Balance.
Ja, genau, der pendelt das halt mehr ein. Ja. Weil das ist halt einfach eine klassische Nummer 1 als Scorer, so als Offensivspieler. Das, das bringt das irgendwie schon wieder mehr in eine Balance. Aber wie gesagt, so auch der hat immer sehr davon profitiert, dass er halt Steven Adams als Screener hatte, der Platz für ihn geschafft hat und so. Der ist jetzt halt nicht da. Der muss sich auch erstmal an teilweise ein bisschen andere Teamkollegen gewöhnen, die dann da sind. Also Marcus Smart, wenn er dann von seiner Verletzung zurückkehrt, das ist ja auch was anderes als Dylan Brooks beispielsweise, ne, der über die letzten Jahre dabei war. Das Team hat sich einfach ein bisschen verändert und ich könnte mir halt einfach vorstellen, dass selbst wenn sie mit Ja dann wahrscheinlich eher Richtung 500 Basketball spielen, könnte ich mir zumindest gut vorstellen, dass sie das tun, dass ihnen halt so ein bisschen die Zeit ausgegangen ist und dass halt einfach dieser Start, der jetzt einfach, auch wenn sie jetzt gerade mal 2 Spiele gewonnen haben, dieser Start war halt einfach insgesamt echt, echt schlecht und der hat eventuell die Saison halt schon kaputt gemacht, bevor sie angefangen hat.
Ja, sie haben die Rampe schon sehr steil gestellt durch den Start, also dass sie jetzt hoch müssen, das stimmt auf jeden Fall. Von daher, ja, wahrscheinlich ist es dann so ein bisschen per Default, weil du ja auch nicht davon ausgehen kannst, dass du den Schalter umlegst, dass Ja kommt und dann wird sofort alles optimal, also dass vieles besser wird, wie du sagst, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, dass er halt einfach einige Dinge einfach in Balance bringt und dann eben auch halt diese Schwäche, was den Drive angeht, dann irgendwie behebt, weil das ja seine große Stärke ist und das Team ja im Prinzip auch darum konstruiert ist. Also das ist ja das Ding. Also das so soll die Geschichte ja zusammenpassen. Und dann, mal gucken, wie es dann. Also ich bin gespannt, die ganze Story ist ja so traurig, blöd, wie auch immer sie auf der einen Seite ist. Es ist jetzt natürlich interessant, was macht Jar sportlich? Wie läuft die ganze persönliche Geschichte ab? Wie ist er geläutert? Oder was hat er die richtigen Schlüsse gezogen aus den letzten Monaten?
Oder beginnt jetzt Teil 2 der Marbury-Sierung? Hoffen wir es mal nicht.
wer weiß. Bei den Spurs ist die Geschichte relativ eindeutig. Sie sind einfach nicht gut genug, kann man das einfach so sagen, rund um Wembanyama. Und ist es dann wirklich so, dass sich jemand wie Wembanyama, der knapp 20 und 10 auflegt, jetzt mit der Effizienz schon noch so seine Probleme hat, aber ist es dann einfach so das Ding, dass es zu schwierig ist, dann am Ende.
Ja, vor allem, wenn dein Team dich die ganze Zeit auch noch sabotiert. Also, es wäre so oder so schwierig, weil das Team jetzt vom Talent her halt einfach auch nicht exzellent ist, aber auch mit den Line-Up-Entscheidungen, die sie treffen und so, machen sie es halt einfach auch noch mal eine Ecke schwerer, als es sein müsste. Und dann ist es halt, glaube ich, schon vom Schwierigkeitsgrad her fast nicht, was nicht zu bewältigen. Jetzt, ich meine mal, abgesehen davon, dass Wembanyama ja viele Sachen durchaus bewältigt, ne? Also der ist ja nicht nur bei fast 20 und 10, sondern auch irgendwie bei knapp 3 Assists und knapp 3 Blocks. Also das ist so vom Gesamtpaket her ja schon irgendwie auf dem Weg, historisch zu sein und unfassbar gut, ne? Und man sieht ja auch krasse Ansätze, aber wie du sagst, die Effizienz ist halt nicht gut, die Team-Performance ist grauenhaft. Also die Spurs haben, obwohl die Pistons existieren und im gesamten November keinen Sieg geholt haben, Shoutout dafür übrigens auch, liebe Pistons, aber die Spurs haben trotzdem nochmal ein deutlich schlechteres Net-Rating als die Pistons. Also die verlieren regelmäßig Spiele mit über 25 Punkten Unterschied, teilweise mit 45 Punkten Unterschied. Also die sind ja einfach wirklich nicht konkurrenzfähig. Und also was ich meine mit der Sabotage, das ist halt so, Sohan ist immer noch Starting Point Guard. Wemby spielt 80% seiner Minuten auf der 4, neben dann einem Center, der individuell zwar eine ganz gute Saison spielt mit Zach Collins, der aber jetzt kein Spacing bietet, gemeinsam mit Sohan, der auch kein Spacing bietet. Abgesehen davon ist da kein Spieler dann in solchen Lineups zu finden, der wirklich gut darin ist, Wemby mal in Szene zu setzen. Das heißt, viele der Würfe, die er dann nimmt, erarbeitet und erdattelt er sich quasi selber. Die sehen natürlich geil aus, wenn die dann reinfallen, wenn man denkt, oh, das ist Kevin Durant, der aber noch größer und noch dünner ist, wow. Also es sieht ja auch immer mega spektakulär aus und ich finde es auch gar nicht verkehrt, dass man ihn da irgendwie ausprobieren lässt, so, darum geht's ja nicht, aber das ist natürlich kein Weg, um eine vernünftige Offense zu haben und man sieht das ja, ist jetzt ein bisschen über eine Woche her, dass ich mir die Splits angeguckt habe, deswegen sind sie wahrscheinlich nicht mehr hundertprozentig genauso, aber zu dem Zeitpunkt war es halt irgendwie die Minuten, in denen Wemby mit Trey Jones, also dem einzigen Point Guard im Kader, zusammen auf dem Court steht, da hat er irgendwie eine effiziente Wurfquote von über 25% über dem, was er ohne Trey Jones wirft. Und das sagt einem eigentlich alles, was man wissen muss, im Sinne von, vielleicht ist ein Point Guard für so einen revolutionären Big Man auch nicht schlecht. Also vielleicht hilft es. Und die Spurs wissen das in Wirklichkeit ja natürlich auch, aber sie entscheiden sich halt dagegen. Und dann ja kommt halt das bei raus, was da im Moment bei rauskommt. Ich finde es irgendwie übertrieben, muss ich gestehen. Aber ich habe auch eher das Gefühl, Popovic ist gerade ein bisschen mit anderen Themen beschäftigt, wenn er Spiele unterbricht, um den Fans zu sagen, dass sie Kawhi Leonard nicht ausbuchen sollen. Das war schon irgendwie auch ein sehr, sehr alter Mann-Moment, muss ich gestehen.
Ja, fandst du?
Ja. Finde ich völlig überzogen. Wenn die jetzt, ich meine, es ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie eine völlig hasserfüllte Stimmung gewesen wäre, dass irgendwie, also keine Ahnung, dass Leute irgendwie Gegenstände auf den Court geschmissen hätten oder irgendwas. Da wurde halt jemand ausgebucht. Das passiert doch in fast jedem Spiel. Das finde ich jetzt ja wirklich nicht so, dass man dafür sagen muss, nee, wir sind die Spurs, wir müssen alles anders machen, weil wir sind die Vorzeige-Franchise und wir sehen die Sachen anders. Es ist irgendwie halt einfach ein Teil davon. Und für mich ein harmloser Teil, ganz ehrlich.
Ja, es stimmt schon. Ich kann es halt schon irgendwie verstehen. Da kommt halt ein Spieler zurück, der mit dir eine Meisterschaft gewonnen hat, der auch da einen ganz großen Anteil an dieser Meisterschaft hat. Und klar, so der Abschied, der lief jetzt nicht optimal, aber trotzdem ist es halt so diese. Manchmal würde ich mir schon auch wünschen, dass dann so ein bisschen mehr Wertschätzung ist, irgendwie so ein blöder Ausdruck seitens der Fans, aber halt so einfach so, dass man das, was der Spieler für das eigene Team getan hat, so ein bisschen höher einschätzt und ein bisschen mehr zu schätzen weiß, als man das in den Vordergrund rückt, was dann irgendwie blöd gelaufen ist. Also, aber wie du sagst, es ist jetzt, man muss da jetzt dann nicht zwingend ans Mikro gehen und sagen, Freunde, leiser oder gar nicht, weil es war ohnehin das Gegenteil der Fall dann am Ende, aber.
Es ist halt irgendwie so ein Look-at-me-Moment. Ich denke mir halt auch, wenn er das nach dem Spiel dann nochmal betont, so, das finde ich ehrlich gesagt nicht cool, weil Kawhi, der hat voll viele gute Sachen für uns gemacht und wir hatten auch einen Anteil daran, dass das dann am Ende so kacke gelaufen ist. Vielleicht sieht er das ja so, kann ja durchaus sein. Das fänd ich dann schon wieder okay, aber das ist irgendwie so ein Moment, der irgendwie für alle Beteiligten einfach ein bisschen awkward ist. Weiß nicht, hätte man sich, finde ich, einfach sparen können.
Verlässt du gerade Popovich Island, oder was?
Nein, ich halte ihn natürlich immer noch für einen legendären Coach, aber das, was er jetzt im Moment so entscheidet und tut, finde ich halt, kann man trotzdem kritisieren. Also dadurch sage ich ja nicht, dass er irgendwie das, was er bisher so in seiner Karriere gemacht hat, nicht valide ist.
Ja, genau. Das war einfach, war nur Glück, weil er die richtige Spieler hatte. Nein.
Ja, auch wenn das natürlich stimmt, vielleicht, aber das sagt er dir ja sogar selber, deswegen ist das, ist das okay.
Das Glück gehört immer dazu, bei allem im Leben, was gut läuft. Das ist was anderes.
Das ist aber nicht vielleicht der American Dream, den du da verkaufst. Egal.
Nein, natürlich nicht, weil das ist alles nur harte Arbeit und alles selbst erarbeitet und da hat überhaupt niemand anders oder irgendetwas anderes Anteil daran, als man.
Alle die gleichen Chancen. So.
Alle. Alle. Wembys schlechtere Chancen, um noch ganz kurz den Gedanken zu formulieren, den ich eigentlich formulieren wollte, vielleicht ist es auch einfach nur so dieses Äquivalent zum Training mit Winterhandschuhen. Gab es auch mal so, dass du halt mit Handschuhen quasi dein Ballhandling trainieren kannst. Und dann hinterher, wenn du sie ausziehen kannst, im Spiel ist alles ganz einfach. Und vielleicht ist für Wemby dann, wenn die Spurs bereit sind, plötzlich alles ganz einfach, wenn ein Point Guard an seiner Seite hat, Spacing um sich herum.
Wahrscheinlich ist das das Kalkül dahinter. Finde ich auch ein schönes Bild. So, das passt irgendwie ganz gut. Wemby spielt mit Winterhandschuhen.
Ja, genau. Was macht's gut, Henderson?
Also, es war jetzt, seitdem er wieder zurück ist von seiner Verletzung, ein bisschen weniger wild, finde ich. Also er hatte zwar auch da jetzt irgendwie zwei Spiele dabei, wo er irgendwie 1 von 8 oder so getroffen hat, aber die anderen waren wenigstens ganz gut und man sieht halt ein bisschen häufiger so den Burst und so die Scoring-Upside, die bei ihm eigentlich da ist. Ich meine, die Blazers waren jetzt insgesamt über die letzten 2 Wochen, das finde ich einigermaßen schockierend, aber bei Cleaning the Glass kann man das sich immer so auf einer 2-Wochen-Basis angucken. Waren sie die beste Defense der Liga? Selbstverständlich. Die Blazers.
Natürlich.
Also, ja. Dafür sind sie bei der Offense auf Platz 30, weil das halt insgesamt nach wie vor nicht so wahnsinnig gut ist. Relativ viele Turnover produziert werden und auch die Würfe nicht unbedingt fallen. Aber man hat jetzt zumindest irgendwie, ja, mal wahrscheinlich ein bisschen bessere Ansätze gesehen. Trotzdem würde ich irgendwie davon ausgehen, dass wir wahrscheinlich über die nächsten Wochen häufiger da mal in Sachen Trade-Möglichkeiten drüber sprechen. Also über die Blazers, Malcolm Brogdon ja sowieso, aber auch Jeremy Grant ist vielleicht am Ende einfach der super Trostpreis für die Teams, die OG Anunoby nicht bekommen.
Hm. Möglich. Eigentlich ganz interessant. Also vom Gedanken her. Ich meine, diese Vertragsverlängerung macht es ja vielleicht nicht einfacher, beziehungsweise vielleicht weniger lukrativ, weil du halt einfach mehr Jahre hast, aber stimmt. Also ich meine, eigentlich, wir hatten jahrelang, war ja Jeremy Grant eigentlich so, also Jeremy Grant ist ja auch so ein bisschen der Vorgänger von Anunoby. Also war ja lang so der Spieler, der immer in der Verlosung war, immer in Trade-Gerüchten und am Ende ist er jetzt, wo er ist und ja, stimmt eigentlich. Wäre das jemand für Orlando?
Nee, die brauchen jemanden, der kreieren und
auf den Ball
aufpassen kann und werfen kann. Also ich meine, das kann zwar Jeremy Grant mittlerweile auch, aber so auf den Forward-Positionen ist Orlando eins von ungefähr zwei Teams auf der Welt, die keinen Bedarf
haben. Ich meinte auch eigentlich Philly, aber egal. Mein Kopf ist heute nicht so da.
Philly als dramatische Rückkehr. Der war auch mal bei Philly, ne? Oder habe ich das jetzt gerade falsch
bekommen? Der war, warte mal.
Siehst du, das.
Nachdem sie jetzt schon Covington zurückgeholt haben, also könnten sie auch.
Oder, ja, genau, der hat seine Karriere bei den Sixers angefangen. Gut, habe ich jetzt keinen Bullshit erzählt. Das freut mich auch.
Ja.
Also freut mich persönlich auch sehr.
Ja, mich auch. Mich auch. Macht mich auch sehr glücklich. Also,
ja. Nee, aber also ich dachte bei ihm tatsächlich auch an so ein Team wie Memphis halt, ne? Weil das halt einfach nochmal ein zusätzlicher Creator auch ist, der eine gewisse Usage übernehmen kann, der aber auch Defense spielen kann, der irgendwie auf den Forward-Positionen flexibel einsetzbar ist. Der ist halt am Ball, gibt er dir wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr, als es jetzt Anunoby macht. Ist halt einfach, ist jetzt nicht so ein überragender, sensationeller All-World-Verteidiger, aber auch gut, was das angeht. Also wäre da ein Kandidat gewesen. Aber auch bei anderen Teams. Also wir werden ja über die Kings auch noch reden, aber die Kings sind auch so ein Team, was meiner Meinung nach einfach noch einen Forward braucht. Und vielleicht meldet sich da jemand. Aber also zurück zu den Blazers. Ich glaube jetzt nicht, dass sie über den Rest der Saison die beste Defense der Liga haben werden. Aber ist ja trotzdem vielversprechend. Und ich finde, was man bei ihnen halt immer mal wieder sehen kann, Shaedon Sharpe ist schon ein krasser Athlet. Also der packt schon einigermaßen regelmäßig Aktionen aus, die halt richtig nice sind. Weiß gut. Ich möchte dem Ganzen noch ein bisschen mehr Zeit geben, bevor ich jetzt irgendwie über ihn wirklich viel erzählen kann, weil bisher ist es insgesamt einfach auch noch nicht genug gewesen. Und so die ersten paar Spiele waren richtig mies überwiegend und dabei verletzt und jetzt ist er wieder da und es sieht irgendwie ein bisschen besser aus, aber ich brauche dann noch ein bisschen mehr Eindrücke, um irgendwie eine richtige Meinung zu ihm zu haben, glaube ich.
Ich meine, das Ding ist doch bei jungen Guards, die in die Liga kommen, also ist man da jetzt irgendwie nach einem Viertel der Saison den Stab zu sprechen und zu sagen, es geht in diese oder jene Richtung, finde ich Quatsch. Also gerade, ich meine, klar, der Start ist jetzt lief, glaube ich, ist schon so ein bisschen Worst-Case-Szenario. Also einfach, weil er halt diese Effizienz, also ich meine, momentan ist er bei im Schnitt, glaube ich, bei 9,2 Punkten und gut 34% von draußen, 34% aus dem Feld und 22% von draußen. Und es ist natürlich alles andere als vielversprechend bis jetzt. Trotzdem, wie gesagt, glaube ich halt bei jungen Guards, da kann man sich schon anschauen, woran es jetzt liegen kann oder was das Problem ist, aber da kann man jetzt noch sollte man noch kein finales Urteil sich erlauben. Und ich finde es ein bisschen, vielleicht gut, ein bisschen überraschend ist es dadurch, dass er aus der G-League kommt, jetzt nicht vom College kam. Ich meine, klar, G-League-Niveau ist nicht NBA-Niveau, aber er hat zumindest College ist ja irgendwie auch, ist ja auch professionell organisiert, aber es ist halt quasi schon die Vorstufe. Man hätte deswegen zumindest denken können, dass er etwas besser vorbereitet ist. Jetzt läuft es bis jetzt noch nicht, aber es kann ja, ich meine, der Klick-Moment kann ja theoretisch jederzeit kommen und daher würde ich da irgendwie auch mal abwarten. Und dass die Blazers, ich meine, mit Brogdon, Ayton und Grant, wenn die spielen, sind sie ja, also zusammen spielen, sind sie eigentlich relativ gut. Also sind ja auch drei relativ erfahrene, kompetente NBA-Spieler. Also von daher überrascht das ja eigentlich gar nicht so.
Die Andre Ayton steht mittlerweile sogar bei mehr als einem Freiwurf pro Spiel, was für mich die wichtigste Zahl ist bei den Blazers. Ja. Steht jetzt bei 1,2. Also ich glaube, er hatte einfach zwei, drei Spiele, Dominate, in denen er mal zwei Freiwürfe genommen hat und dann ist man da schon relativ schnell an einem anderen Punkt. Aber also, wenn wir schon bei Rookie Guards sind, da bisher fand ich tatsächlich Keontae George fast ein bisschen interessanter noch bei den Jazz. Also der halt irgendwie, die sind ja offensiv wirklich deutlich schlechter als letzte Saison, einfach aus dem Grund, dass so von den Guards, die sie haben, die meisten halt eigentlich nicht unbedingt so die passionierten Passer sind, sondern eher Leute, die halt so mehr aufs eigene Scoring gucken. Die haben auch unfassbar viele Turnover fabriziert und Keyonte George ist halt schon relativ schnell dort zum Starter geworden. Und ich finde, der ist halt auch so einer, die Scoring-Effizienz ist ähnlich wie die von Scoot. Also auch wirklich absolut nicht gut, aber was man so in Flashes von ihm sieht und was man, also der hat halt so eine Passing-Vision, die man einfach erkennen kann. Und deswegen, auch wenn da im Moment der Prozess jetzt nicht wahnsinnig doll ist und die Jazz als Team auch einfach nicht wahnsinnig doll sind, ist es, glaube ich, erstmal okay, dass man halt dieses Jahr dort halt auch ein bisschen nutzt, um zu evaluieren, um halt auch jemanden wie George halt in der Liga ankommen zu lassen, um einfach zu sehen, welche Teile brauchen wir jetzt noch oder also was genau haben wir jetzt gerade eigentlich. Deswegen ist es langfristig voll okay, kurzfristig sind die Jazz halt einfach nicht gut. Und also von denen erwarte ich in dieser Saison auch nicht viel, außer dass sie vielleicht wieder so ein bisschen Richtung, vielleicht nicht Fire Sale gehen, aber dass sie halt in Richtung Deadline wahrscheinlich sogar eher noch mehr Leute wieder abgeben und noch mehr auf wir sind jung und wir haben Zeit für den Neuaufbau gehen.
Wird Lauri für dich dann ein Kandidat, weil, also er ist ja, also er ist jetzt nicht alt, ne, aber er ist jetzt halt auch nicht mehr ganz frisch in der Liga, also mit 26 ist er dann so ein bisschen, oder ist er gerade so zwischendrin, oder ist es am Ende dann gar nicht so schlecht, wenn du so einen Spieler schon mal hast, wie gesagt, er ist jetzt, also mit 26 ist er weit weg davon irgendwie zum älteren Semester zu hören.
Ich glaube, man kann den durchaus behalten. Die Frage ist, oder ich glaube, das Ziel bei den Jazz muss halt über die nächsten Jahre sein, dass sie so ihren 1A-Star bekommen. Und das ist er nicht. Und deswegen ist halt so die Frage, ist er das Werkzeug, um diesen Spieler zu bekommen via Trade? Oder ist er halt eher jemand, der dann jemand, der vielleicht gedraftet wird, der dem helfen kann? Weil also im Prinzip ist so ein großer Spieler, der so effizient ist, der so gut werfen kann, den kannst du mit vielen Spielern gut kombinieren. Es hat vielleicht defensiv ein paar Limitierungen, aber eigentlich so, wenn man jetzt sagen würde, Lauri auf der 4, Kessler auf der 5 und George auf der 1, wenn er sich dort etabliert, damit hast du ja schon ein gewisses Gerüst. Und insofern ist es wie immer ein bisschen davon abhängig, was kommen dann Angeboten rein. Ich glaube nicht, dass er untouchable ist, zwingend, aber ich glaube schon, dass es halt sehr, sehr, sehr viel brauchen würde, um ihn da loszueisen.
Ja, also würde ich jetzt ähnlich sehen, weil es halt, wie gesagt, so ein Spieler ist halt auch einfach wertvoll für die Balance im Team, hast du ja gesagt. Also wenn du jemanden hast, der das Feld effizient breit machen kann, dann ist es einfach gut. Wäre natürlich auch jemand an der Seite von Wemby, aber ich glaube nicht, dass nicht, dass San Antonio es versucht und B, dass die Jazz dann irgendwie mit einem überschaubaren Gegenwert zufrieden werden, hast du ja gerade auch gesagt. Also von daher,
Pop würde ihn wahrscheinlich auf der 1 starten lassen.
Wahrscheinlich. Ja, er hat auch schon mal 3 Assists aufgelegt. Nächstes Tier, um mal ein bisschen weiterzukommen.
Das ist relativ groß bei mir. Das heißt, Klammer auf, mindestens, Klammer zu, one piece away.
Okay.
Geht von 11 bis 7. Also eigentlich, man könnte es auch jetzt die Play-in-Range nennen. Mhm. Von Teams, die, also sind auch Teams drin, die vielleicht sogar besser sein werden, auf jeden Fall welche, die höhere Ansprüche haben, aber ich kann dir einfach die Teams mal nennen und du sagst mir dann, oder sag mir vielleicht erstmal so, wie groß ist da deine Schublade?
Ich hab's bei mir ist es etwas kleinteiliger. Ich habe als nächstes Team Play-in-Hoffnungen, habe ich die Rockets.
Alleine?
Ja, weil ich sag noch so ein bisschen, habe ich Lakers 2024 Fragezeichen, also quasi so Teams, die geht so ein bisschen in die Richtung One Piece Away oder mindestens. Teams, die schlecht starten, die wir aber in der Vergangenheit schon sehr gut gesehen haben, die dann entweder durch einen Trade oder durch wir finden uns dann einen Lauf bekommen in der zweiten Saison. Da habe ich die Warriors und die Clippers. Und dann habe ich 2 Teams, von denen ich ausgehe, dass sie in den Playoffs landen. Das sind die Pelicans und die Mavs.
Die Pelicans haben bei mir ein eigenes Tier.
Okay. Wenn gesund, Punkt, Punkt, Punkt.
So ähnlich. Ich glaube, ich habe es irgendwie The Darkest Horse genannt. Nee, mindestens One Piece Away sind bei mir auch die Rockets. Die sind das untere davon. Hat er auch überlegt, sie extra zu machen, weil das halt das einzige Team aus diesem Tier ist, was überhaupt gar keinen Druck hat. Und auch sicherlich der Außenseiter ist, wenn es um Platz 10 geht. Aber bisher waren sie halt gut. Dann sind da die Mavs drin, die Flippers, die Warriors und die Kings. Und die Kings habe ich da jetzt mal nach oben gesetzt, aber also von der Upside her müssten es wahrscheinlich eigentlich die Warriors sein, wobei man da auch drüber streiten kann, ob die Upside vielleicht gar nicht mehr so groß ist, wie man das irgendwie immer denkt, weil es halt die Warriors sind.
Das ist ja so ein bisschen die interessante Diskussion oder die, wie ich finde, interessante Diskussion so in den letzten Tagen. Also wie gut, also dass Curry noch sehr gut ist, ich glaube, da gibt es jetzt relativ wenig Zweifel, aber wie gut ist Klay noch? Haben wir die letzten Jahre schon drüber gesprochen? Beziehungsweise schadet er dann teilweise sogar ein bisschen? Wie gut ist Draymond noch insgesamt? Wie gut kann sich Draymond beherrschen? Aber ist das noch ein Championship-Kern? Das ist halt, finde ich schon eine interessante Frage, weil dieses Altern, du hast bei Run einen Text geschrieben,
ja,
ne? Zu den Warriors. Und so dieser Punkt eben, wann, weil es ist ja nichts, was sich ewig lang ankündigt. Man kann vielleicht noch sagen, man könnte vielleicht noch argumentieren, dass sich bei Klay aufgrund der zwei schweren Verletzungen etwas angekündigt hat, dass wahrscheinlich den 2016er Klay, dass man den wahrscheinlich so nicht mehr bekommt.
Ja.
Trotzdem ist es ja was, ja, du kommst halt irgendwann, du bist gewohnt, jedes Jahr mit einem gewissen Standard in die Saison zu gehen. Auf einmal merkst du, okay, nicht jeder erreicht diesen Standard mehr. Und trotzdem, aber vielleicht kommt er ja wieder hin, weil auch bei Klay zum Beispiel wissen wir ja, er schmeißt sich gern mal in die Saison, also wirft sich in die Saison und es dauert etwas. Und dann irgendwann funktioniert es wieder ein bisschen besser. Und momentan bist du noch davon überzeugt, dass Klay offensiv besser seinen Rhythmus findet? Weil du hast ja in deinem Text zum Beispiel auch geschrieben, dass es eben gerade nicht so diese eigentlich bekannte Klay-Offense ist, dass er das Spiel zu sich kommen lässt, sondern dass es halt so ein bisschen überhastet ist blöd, aber so ein bisschen mehr erzwingen ist einfach. Also halt Würfe erzwingen. Und ich meine, den Eindruck hat man ja, oder habe ich schon so ein bisschen, seitdem er zurückgekommen ist von den Verletzungen, weil er, glaube ich, auch seinen Rhythmus haben wollte. Also es ist schon so ein bisschen was sich länger zieht. Letztes Jahr war er dann irgendwann wahnsinnig effizient. Also die Frage aber, ist das eine? Und dann ist ja klar, die Defense ist der andere Punkt. Also
ja,
da fehlt halt der Speed einfach mittlerweile.
Die ist für mich auch der größere Punkt. Was die Offense angeht, wie du schon gesagt hast, da haben wir irgendwie ein ähnliches Thema zu Beginn der letzten Saison gehabt und irgendwann hat sich irgendwie der Teamrhythmus besser gefunden und dann hat auch er sich besser gefunden und hat am Ende irgendwie über 300 Dreier in der Saison getroffen und über 40%. Also im Moment ist er bei 36, ist es jetzt schon nicht mehr so schlimm, wie es zu Beginn der Saison war. Und da ich auf seinen Wurf schon vertraue, gehe ich schon davon aus, dass das offensiv wieder besser sein wird. Ich glaube auch, dass er jemand ist, der schon davon profitiert, wenn er halt viel mit Draymond auf dem Feld steht, weil der halt einfach auch weiß, wie er ihn einsetzt. Und ich glaube, dass Klay jemand ist, das ist halt so der typische Spieler, der, wenn er den Ball ein paar Possessions lang nicht bekommen hat, dann denkt er, er kriegt ihn nie wieder, deswegen muss er jetzt auch sofort wieder werfen. Und das ist irgendwie ein bisschen frustrierend, weil der seit 100 Jahren für die Warriors spielt und eigentlich genau weiß, dass der Ball auch wiederkommt, also, beziehungsweise das wissen sollte. Aber er spielt manchmal nicht so, sondern er spielt manchmal wie jemand, der irgendwie ganz neu darin ist und der das irgendwie nicht versteht und der irgendwie denkt, ich muss den Wurf jetzt aber nehmen, weil wer weiß, wann ich den Ball wiederkriege. Ich glaube aber, dass sich das schon eher fangen wird. Ich glaube, was sich halt nicht unbedingt fangen wird, ist die defensive Schnelligkeit. Also er ist ja immer noch ein kräftiger Dude, ne? Also wenn er irgendwie gegen irgendwelche großen Forwards spielt, die ihn irgendwie aufposten wollen, da kann er immer noch gut Gegenwehr leisten. Also das ist ja nicht der Punkt, wo man sich irgendwie Sorgen drum machen muss. Aber er war halt über viele Jahre auch der designierte Point Guard-Verteidiger, weil er halt schnell war, weil er also diese lateralen Bewegungen mega beherrscht hat und darin auch einfach besser war als Curry, der natürlich auch noch ein bisschen mehr Energie für die Offense brauchte und so. Und das war ja eigentlich auch einer der Gründe, warum dieser Backcourt so unfassbar geil war. Und diese Facette ist halt einfach nicht mehr so richtig da. Und gleichzeitig ist er aber auch nicht unbedingt groß oder als Rebounder gut genug, dass man jetzt sagen kann, okay, dann schieben wir ihn halt von der Hierarchie her ein paar Positionen nach oben, weil die Warriors sind sowieso klein, ne? Also Wiggins ist dann, also der auch wirklich fürchterlich in die Saison gestartet ist, muss man sagen, also für mich auch sogar noch schlechter. Der ist der einzige richtig gute Athlet, aber ist jetzt auch nicht, wenn du den jetzt auf die 4 stellst, oder also ihn oder Klay auf die 4 stellst, dann bist du halt auf jeden Fall klein. Dann hast du Draymond auf der 5, wo er auch klein ist. Das ist halt dann irgendwann einfach so von der Teamkonstruktion her auch ein bisschen schwierig. Also insofern bin ich mir im Moment halt nicht so ganz sicher, wie sie das kompensieren wollen, beziehungsweise ich habe das Gefühl, es gibt halt so ein Ungleichgewicht im Kader, was sie irgendwie wahrscheinlich adressieren müssen. Jetzt abgesehen davon, dass Clay momentan auch die, also Clay und Wiggins eigentlich die Scoring-Optionen 2 und 3 sein sollen im Team und beide halt nicht gut in die Saison gestartet sind. Wiggins sogar fürchterlich. Und beide können auf jeden Fall besser sein. Aber die Frage ist halt wirklich immer, wie viel besser können sie denn noch sein? Und bei Wiggins, der ist ja eigentlich in seiner Prime, deswegen ist das da ein bisschen anderes Thema als bei Clay oder auch bei Draymond zum Beispiel. Aber Wiggins ist halt, bei dem ist halt abgesehen davon das Problem, dass der eigentlich nur über ungefähr mal 2 Jahre in Golden State ein Spieler war, der konstant Winning Basketball gespielt hat. Bei ihm ist halt die Stichprobe, was das angeht, viel kleiner als bei Clay und bei Draymond. Deswegen ist halt auch da so ein bisschen die Frage, wie viel, auf was kann man sich da genau verlassen? Und im Moment sind halt bei den Warriors echt viele Spieler so, wo man einfach nicht genau weiß, was man jetzt über den Rest der Saison und auch teilweise darüber hinaus von ihnen bekommen wird, finde ich.
Ja, also, ja, ich meine, und dazu kommt ja Kuminga, bei dem die Fragezeichen ja auch irgendwie immer noch da sind. Also Rebounding ist immer noch eine
3 Rebounds im Schnitt. Das ist irgendwie schon ein bisschen albern.
Ja, ja, also bei den Voraussetzungen auf jeden Fall. Und dazu kommt die nicht wirklich, ja, ein Mangel an Konstanz, irgendwie was die Offense angeht. Moses Moody auf der anderen Seite ist so ein bisschen so ein positives Beispiel. Ja. Ne? Der ist eigentlich relativ verlässlich und ist eigentlich ziemlich gut. Also, ich meine, dieses Kings-Spiel ist ja ein sehr schönes Beispiel, wo er komplett heiß war, wo man dann aber auch sich dann gefragt hat, warum er dann genau runtergenommen wird, wenn er gerade jeden Wurf trifft. Also, das war wirklich so. Also, da hatte ich wirklich nur Fragezeichen. Ich hab's sogar live gesehen, wo ich dachte, hä? Das ist quasi der Typ, der gerade jeden Wurf nehmen kann, der fällt einfach rein. Warum geht der jetzt runter?
Ja.
Warum macht man das als Coach? Hast du da eine Erklärung? Ist es einfach so, okay, es ist halt jetzt so, oder ist es?
Ja, es ist halt, glaube ich, manchmal ein bisschen vielleicht eine etwas fehlgeleitete Treue oder fehlgeleitete Loyalität oder ein Vertrauen darauf, ja. Oder, also ich meine, gerade bei Clay, man muss ja auch sagen, der ist ja über die Jahrhunderte auch sehr oft, hat er dann ja abgeliefert, wenn er halt reingebracht wurde, ne? Und dass Steve Kerr da irgendwie per Default eher denkt, so dem vertraue ich, allein schon, weil ich auch will, dass der richtig in die Saison reinkommt, ist irgendwo verständlich. Aber gleichzeitig denke ich mir auch, gerade in so einer Situation, eigentlich sendet es ja auch ein echt blödes Zeichen an deinen jungen Spieler, der ja eigentlich alles richtig macht, der bisher in der Saison besser ist als Wiggins und als Clay und trotzdem irgendwie 19 Minuten pro Spiel bekommt. Und der ja eigentlich, wie gesagt, dann eher größere Spielanteile haben sollte. Und da kriegst du dann als junger Spieler ja vielleicht auch irgendwann das Gefühl so, Moment, ich mach doch hier gerade eigentlich alles genau so, wie es von mir gefordert wird. Ich treffe gerade sogar alle Würfe. Ich bin doch richtig gut. Und dann findest du im Closing-Lineup keinen Platz für mich. Das ist irgendwie komisch. Ich meine, da hat Kerr ja immerhin selber auch danach gesagt, dass das ein riesiger Fehler von ihm war, den da rauszunehmen. Aber irgendwie, ja, ich finde, Kerr trifft halt manchmal, was das angeht, so ein bisschen Entscheidungen, wo man denkt, okay, der ist halt auch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie eine falsche Treue ist, weil wie gesagt, er braucht ja die alteingesessenen Spieler, ne? Also er muss die ja irgendwie integrieren und er kann auch den Draymond nicht komplett dafür lächerlich machen, was für eine Scheiße er da schon wieder gebaut hat mit Gobert und so. Aber manchmal würde man sich halt schon irgendwie wünschen, dass das etwa so ist. Damit sich das Team halt irgendwie auch weiterentwickeln kann, weil sonst sind sie halt auch dann abhängig davon, was die alten Leute machen. Also noch stärker, als es sein müsste, wenn du halt jemanden wie Moody dann in der Situation nicht die Chance gibst, irgendwie noch eine größere Rolle einzunehmen.
Ja, und das Spiel für dich nach Hause zu bringen vielleicht, ist ja auch nochmal was für so einen jungen Spieler, was dann halt ziemlich wertvoll sein könnte, sowas, kleiner Teil vielleicht, aber trotzdem. Ich meine, es ist halt, ich glaube, die Konstellation ist halt einfach sehr speziell, dass sie halt wirklich zusammen groß geworden sind, also wenn man so sieht. Also das kam, war ja damals eher überraschend als Coach. Und dann sind sie ja halt zusammen, haben sie die Championship gewonnen, haben die noch mehr Meisterschaften gewonnen, Rekordsaison gespielt und so viel miteinander erlebt, Aufs und Abs, dann die Verletzungsjahre dann wieder zurück. Und das ist halt, ich glaube, das hast du halt selten oder ganz selten eigentlich in der NBA, dass das Coach und halt der Kern an deiner Stars im Endeffekt so eng verbandelt sind, weil du halt, wie gesagt, zusammen aufgewachsen bist irgendwie. Und ich glaube, ja, da kann es schon mal sein, vielleicht, dass du so eine Treue hast, die vielleicht nicht für jeden nachvollziehbar sind. Aber ja, Moody, ja, keine Ahnung. Was wäre denn so ein Ausweg? Also, Bill Simmons hat ja schön gesagt, nicht schön. Ich glaube, Bill Simmons war ja der Vorschlag, Wiggins und Kuminga für Siakam. Hast du es mitbekommen?
Nee. nicht gesehen.
Der, umso interessanter, was sagst du dazu?
An sich finde ich es nicht gänzlich uninteressant. Das Problem ist, glaube ich, dass Siakam schon auch jemand ist, der ein bisschen mehr den Ball in der Hand braucht. Also der
das war ein bisschen, mein
ein bisschen, Gedanke, ja. bisschen länger dribbelt. Ich meine, das hat man jetzt, glaube ich, früher auch über Wiggins gesagt und der hat sich ja dann auch integriert in das System. Deswegen ist das vielleicht auch ein bisschen übertrieben. An sich ist Siakam halt schon echt gut. Und also an sich könnte ich ihn mir da schon auch vorstellen. Ist halt so ein bisschen vielleicht noch die Frage so, kann Siakam defensiv so gut sein, wie Wiggins das bei dem Playoff-Run 2022 war, als sie halt Meister geworden sind? Weil, ich meine, da war Wiggins halt schon massiv gut. Ja. Und also ja auch als Two-Way-Player, ne? Also in den Finals überragend, aber auch in den Conference-Finals gegen Luka, was er da teilweise abgerissen hat. Das ist halt dann schon auch nochmal eine andere Rolle und auch eine andere Art von Defense, als das, was man so von Siakam kennt. Deswegen wäre halt so die Frage, ob sie das dann noch irgendwie anders dann irgendwo anders herbekommen oder halt nicht. Aber also grundsätzlich finde ich den Spielertypen auf jeden Fall nicht gänzlich uninteressant. Was meinst du?
Ich fand es eben, also ich hatte einen ähnlichen Gedanken. Im ersten Moment dachte ich auch so, ja, eigentlich ganz geil, gerade auch, weil er halt mehr Länge gibt, sozusagen, was ja auch ein Punkt ist. Wiggins, ich meine, du hast angesprochen, wir kennen Wiggins Winning Basketball 2 Jahre. Die 2 Jahre waren aber mehr oder weniger die beiden letzten. Also letztes Jahr war er ja dann irgendwann weg und danach lief es. Aber trotzdem ist es halt so, wenn wir Wiggins wirklich richtig gut gesehen haben, dann war es jetzt bei den Warriors und dann war es jetzt so ein bisschen der letzte Eindruck irgendwie. Und jetzt schon aufzugeben, ist mir irgendwie, finde ich, fast ein bisschen früh. Gerade auch, weil, wie du sagst, er halt tendenziell, wenn er an sein Potenzial rankommt, dann halt eine sehr, sehr entscheidende Rolle da spielt.
Und besser wäre es natürlich, wenn man Clay und Kuminga trainen würde. Das kannst du halt aus romantischen Gründen nicht machen.
Ja, genau. Ich meine, weil Clay kommt ja noch dazu, dass du einen Vertrag verlängerst. Und wenn du ihn verlängerst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du überbezahlst, relativ hoch. Und das ist dann, ja, wenn man sich die Tendenz der letzten Jahre anschaut, liefe das auch nicht optimal. Also, aber es wäre vielleicht so ein harter Cut, bei dem du was rausholen könntest. Ich meine, man sagt auf der einen Seite natürlich, also den Gedanken mit Siakam hat den Ball mehr in der Hand und dribbelt mehr, den hatte ich auch, aber vielleicht, das ist so die eine Perspektive. Die andere Perspektive ist ja, es gibt noch mal eine andere Option, eine andere Idee. Und weiß ich nicht, vielleicht Moody zum Beispiel, glaube ich nicht, dass er dieselbe Defense spielen kann wie Wiggins, aber vielleicht kannst du den.
Wird ja auch nicht eingesetzt, die Minuten kriegt ja Clay.
Ja, das stimmt. Nein, aber vielleicht bekäme er noch mehr, könnte noch mehr wachsen, weiß ich nicht, aber ja, uninteressant finde ich es nicht. Grant? Da ist halt die Geldfrage wahrscheinlich etwas komplizierter.
Weiß ich nicht, ob der ein Upgrade gegenüber Wiggins ist. Siakam ist, also zumindest offensiv schon auf jeden Fall ein besserer Spieler, aber bei Grant, das ist sich, glaube ich, zu ähnlich, als dass ich da jetzt sagen würde, dafür geben wir jemanden ab, von dem wir schon auf höchstem Level gesehen haben, dass es funktioniert.
Ja.
Und der halt, wie gesagt, also Wiggins ist 28, ne? Das ist jetzt auch nicht so, dass seine Karriere rum ist und.
Ja, absolut. Das wäre eigentlich einer von den Jüngeren, die du nicht abgeben willst.
Also von dem so mehr oder weniger etablierten Kern sind er und Looney die einzigen U30er. Also, und die sind zwar auch relativ nah dran, aber das sind ja trotzdem irgendwie Spieler, die jetzt in ihrer Prime sein sollten. Entsprechend finde ich auch irgendwie den Saisonstart von Wiggins ziemlich, ja, ernüchternd irgendwie. Aber ich würde ihn jetzt deswegen auch noch nicht abschreiben.
Er hat ja auch in letzter Zeit mal das ein oder andere bessere
Spiel. Gegen die Kings war er richtig gut, aber das war also die einzige so richtig, richtig gute Leistung, glaube ich, die er bisher hatte.
So, ja, ich glaube, irgendwann hatte ich noch eins in Erinnerung, wo es halt so ein bisschen, wo es phasenweise ganz, ganz gut war. Aber
Ja, stimmt. Er hatte auch gegen OKC, sehe ich gerade, hat er auch 31 Punkte gemacht.
Ja, genau, ja doch, OKC, ja, genau. Ja, ja.
Und sonst aber tatsächlich irgendwie fast immer so eher so 10, 12 Punkte so in dieser Saison. Da muss halt irgendwie mehr kommen, abgesehen davon. Aber ja, auch was Rebounds angeht natürlich.
Sonst, was ist sonst möglich? Probierst du was um Chris Paul? Weiß ich nicht.
Es wäre wahrscheinlich der logische Kandidat, weil er nicht zum Kern gehört, weil er auch einen großen Vertrag hat und weil er, wenn man jetzt davon ausgeht, Curry spielt natürlich und Clay aus Gründen spielt ziemlich sicher auch am Ende von Spielen. Wenn du dann halt noch Chris Paul da reinsetzt, dann bist du halt einfach wirklich sehr, 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 sehr klein. Und insofern ist er, glaube ich, entbehrlich, obwohl er bisher, finde ich, überwiegend einen guten Job macht bei den Warriors. Abgesehen davon, also er trifft halt keine Würfe oder ziemlich wenig, aber so, er ist der Einzige in dem Team, der, wenn er reinkommt, nicht erstmal den Ball nimmt und ihn zum Gegner schmeißt, sondern ihn meistens zu einem Mitspieler schmeißt. Was ja eigentlich gut ist. Ja. Ist ja, was das angeht, schon irgendwie erfrischend. So, die Warriors sind ja sonst schon echt teilweise unfassbar undiszipliniert, so was den Ballvortrag und auch das Playmaking angeht und so. Ich finde, da macht er schon viel richtig, auch so von der Bank kommt, aber ja, so von den großen Verträgen, wenn man sich das so anguckt und wie viele Leute da halt so eine krasse, ja auch emotionale Rolle halt für die Franchise spielen, da ist Chris Paul halt am ehesten auf jeden Fall der dann irgendwie wieder gehen müsste, schätzungsweise. Ist halt die Frage, was man dafür bekommt, aber also insgesamt muss es genau. Auf jeden Fall ein Ziel für die Warriors sein, also selbst wenn es nur ein kleinerer Deal ist, man kann ja auch gucken, was man halt einfach so für Kuminga straight up bekommt, mehr oder weniger, aber die müssen halt eigentlich einfach ein bisschen größer werden, als sie es gerade sind.
Wäre es irgendwie so Richtung, wirst du nicht größer, weil sie ja so an Caruso so interessiert sind, dass du irgendwas mit Kuminga und Caruso probierst.
Ja, keine Ahnung. Also aber Caruso wird ihnen schon helfen, weil Caruso kann ja auch Vierer verteidigen, so, ne? Für den findest du schon eine Rolle auf dem Feld. Aber ja, weiß ich nicht. Irgendwie ist es halt auch wie gesagt, ich finde, sie müssen größer werden. Wir können irgendwann gerne auch nochmal ein Warriors Deep Dive über alle Trade-Kandidaten der Liga machen. Aber, ja. Irgendwie im Moment denke ich mir halt einfach, ich weiß nicht genau, was sie machen müssen, aber irgendwas müssen sie machen oder halt darauf hoffen, hey, wir waren doch schon alle mal richtig krass gut. Lass uns doch mal versuchen, jetzt einfach alle richtig krass gut zu sein. Und vielleicht funktioniert es ja, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht, also im Moment denke ich eher.
Einfach mal zusammensetzen bei einem Bier.
Ja. Ich meine, und wichtig an dieser Stelle noch kurzer Shoutout an Brandon Podziemski, der, wenn er spielen darf,
ja,
immer ziemlich gut spielt, finde ich. Also, der gefällt mir.
Ja. Ja, weil, ja, genau. So genau das, was du eigentlich von so einem jungen Spieler, was er dir geben kann, ne? Also eigentlich noch mehr, weil er teilweise auch echt smarte Aktionen drin hat. Aber so der Hustle und so, und gefällt mir auch ganz gut. Clippers hattest du noch drin, ne?
Ja, und noch drei andere Teams. Aber, also ja, bei den Clippers irgendwie, es ist einfach ein witziges Team. So, auch was es jetzt teilweise so für Zitate gibt rund um das Team, finde ich halt unfassbar lustig. Also PJ Tucker hat wortwörtlich gesagt, es gibt nicht genug Bälle für das Team. James Harden hat wortwörtlich gesagt, es ist schwierig, wenn man so viele Guards hat. Ich halt auch so, Moment. Ihr habt aber alle seit Monaten, wolltet ihr das doch unbedingt. Irgendwie, ja. Und es wurde ja immer so formuliert, dass sie auch im Sommer sich schon die vier Stars auch zusammengesetzt haben und darüber philosophiert haben, wie das dann aussehen könnte. Und dafür, ich finde das dann irgendwie so sau lustig, wenn das dann am Anfang so, ja, boah, das ist schon schwierig. Das ist komisch. Ja. Das hatten wir jetzt nicht
erwartet. Da konnte auch keiner rechnen, ne?
Ja, das genau. Das hat keiner kommen sehen.
Ja.
Naja, und irgendwie, trotzdem denke ich mir, es gibt ja mittlerweile schon auch manchmal echt bessere Spiele und bessere Ansätze teilweise. Also sie haben jetzt unter anderem gegen die Kings und Warriors zuletzt Siege geholt. Also auch dieses Comeback gegen die Warriors. Da hatten zwar die Warriors auch selber was mit zu tun, aber da sah man trotzdem ja auch einige vernünftige Sachen. Aber irgendwie werde ich bei den Clippers halt das Gefühl nicht los, dass das Team irgendwie einfach ein bisschen unseriös ist. Nach wie vor. Dass so der Einsatz kommt und geht und die Ernsthaftigkeit kommt und geht, dass ich mich jetzt auch individuell auf keinen Spieler mehr zu 100% verlasse. Und dass sie gegen Denver ohne all ihre Starter verloren haben, war einfach nur witzig. Aber auch so von den Siegen, die sie jetzt zuletzt hatten, war dann halt auch irgendwie, ich glaube, zwei waren gegen die Spurs, einer zu Hause gegen die Rockets, die halt einfach noch keinen Auswärtssieg haben in dieser Saison. Also es war jetzt auch nicht so, dass man da dann sagen kann, okay, jetzt haben sie krass alles umgedreht, jetzt geht's los für die Clippers. Also irgendwann geht's vielleicht los, aber bisher ist es für mich, also vom Gefühl her, noch nicht richtig losgegangen.
Nee, es ist halt so ein bisschen, deswegen, ich hatte es ja auch, wie gesagt, Lakers 2024, ich weiß auch nicht, alles, was du ansprichst, ich habe jetzt auch nicht wahnsinnig viel Vertrauen in die ganze Geschichte, beziehungsweise es ist halt einfach, es ist halt irgendwie schief. Und ich weiß nicht, ob da noch was kommt oder ob es überhaupt die Möglichkeit gibt oder ob du, keine Ahnung, ob du so ein bisschen an den Rändern noch irgendwas hinmachen kannst, einfach, dass es halt, dass du genau noch das ein oder andere Nübbelstück dazu bekommst, weil du sehr viele Guards hast und auch sehr viele Leute, die den Ball brauchen. Ich weiß nicht, ob es irgendwann eine Basketballwelt gibt, in der Kawhi und Harden richtig harmonieren. Also, keine Ahnung. Aber es ist halt trotzdem, das Talent ist halt trotzdem vorhanden. Ich glaube, ich sehe sie jetzt nicht als Contender. Ich glaube auch nicht, dass sie, ich weiß nicht, aber irgendwie denken, sollten aus irgendwelchen komischen Gründen es halbwegs zusammenfinden, dann könnte es halt trotzdem gut sein. Also.
Ja, gut, aber nicht richtig gut, glaube ich.
Ja, die anderen Teams ergeben einfach mehr Sinn. Ja. Und das ist halt so ein Punkt. Keine Ahnung, kannst du dieses Team noch sinnvoller gestalten am Ende? Vielleicht. Aber so ein bisschen, ist auch so ein bisschen
ein Mysterium. Ja, klar, du könntest noch Harden wieder traden. oder Westbrook, oder also, keine Ahnung. Ja. Aber ja, irgendwie, mir fehlt da einfach das Vertrauen. Hast du zufällig das James Harden-Interview von The Athletic gelesen, die Tage?
Ich hab die Schlagzeilen, aber ich hatte irgendwie keine Lust.
Zu Recht. Aber guck trotzdem mal rein. Es sind ein paar Zitate von ihm einfach drin, die lustig sind. Also wenn er irgendwie betont, wie smart er ist und dass er immer sehr strategisch denkt und dass Leute das gar nicht über ihn wissen, aber dass er halt wirklich sehr, sehr rational ist und sich alles sehr genau überlegt. Also James, ich freue mich für dich. Lass uns über andere Teams sprechen.
Andere Teams. Die Mavs, auch schön.
Ja, Offense super, Defense scheiße. What else is new? Das habe ich mir als Stichpunkt aufgeschrieben. Viel mehr habe ich nicht.
Ja, ich muss auch gestehen, die Mavs sind auch eins der höher profilierten Teams, die ich mit am wenigsten verfolge. Einfach weil ich tatsächlich so ein bisschen, ja, weiß ich nicht.
Sie sind in vielen unterhaltsamen Spielen involviert, immerhin.
Ja, das stimmt.
Deswegen gucke ich sie dann schon auch öfter. Aber es ist jetzt nicht mein Lieblingsteam, einfach auch, weil ich das Gefühl habe, ich weiß eigentlich ungefähr, was ich bekomme. Und es ist, also so von ihnen jetzt als Team, was den Ansatz angeht. Und irgendwie, ja, ist es auch nicht so hundertprozentig meins, aber. Wir hatten ja zu Beginn der Saison, als sie halt so stark gestartet sind, auch von der Bilanz her, da auch schon mal ein bisschen drüber gesprochen, was halt so dazu geführt hat. Und also sie sind halt mit einem sehr, sehr einfachen Startschedule zu einer 9-3-Bilanz spaziert. Mittlerweile gab es halt ein paar mehr gute Gegner und jetzt irgendwie von den letzten 7 Spielen haben sie 2 gewonnen. Gut, hatten auch einige Ausfälle, das muss man immer dazu sagen, natürlich. Aber insgesamt haben sie halt einfach jetzt bisher nicht viele gute Teams geschlagen. Und es ist ja trotzdem auch viel wert, wenn du die miesen Teams schlägst. Aber es ist halt, insgesamt fehlt mir bei ihnen so ein bisschen die Fantasie, um mir sie als richtig gutes Team vorzustellen. Ich denke halt eher, sie sind solide, sie sind auf jeden Fall so in dieser Play-in-Range mit drin. Sie haben natürlich auch eine krasse Superstar-Upside. Aber ich komme immer wieder an den Punkt zurück, dass ich halt einfach den Kader von 3 bis 15 nicht so wahnsinnig gut finde. So. Es gibt da natürlich Leute, die spielen können. Es gibt auch Leute, die irgendwie hier und da auch mal richtig, richtig stark sind. Also Tim Hardaway Jr. spielt ja zum Beispiel bisher voll die gute Saison. Derek Lively hatte jetzt dieses Spiel auch gegen OKC, wo er, ich glaube, irgendwie perfekt aus dem Feld war und 7 Blocks hatte und irgendwie 18 und 15 oder so. Also krass unterwegs war. Der macht ja seinen Job super, aber sie sind trotzdem ein Team, was eigentlich niemanden verteidigen kann. Und das ist dann irgendwann schwierig. manchmal ist es so leicht, aber irgendwie, ja, inspirieren mich die Mavs nicht.
Gibt's ein Gegenmittel?
Defense spielen.
Einfach mal die Defense, ja. Sie hat ja schon mal unter Kidd funktioniert, ne?
Ja.
Sie hatten ja schon mal. Aber ist halt mittlerweile das Spielmaterial einfach zu schwierig, wenn du jetzt noch Kyrie in die Verlosung nimmst und.
Ja, ich glaube schon. Ich meine, damals.
Finney Smith ist ja nicht mehr da.
Genau, Finney Smith, Bullock auch.
Ne?
Bullock ist auch nicht mehr da.
Bullock auch, ja.
Und Kleber war halt bisher viel verletzt. Der war damals schon auch ein großer Teil davon. Der ist ja an sich schon noch da. Und es ist, ich weiß nicht, wenn es so richtig unter Druck ist, kann es vielleicht auch ein bisschen besser aussehen, als es jetzt gerade aussieht. Aber richtig gut weiß ich halt nicht, wenn du mit 2 defensiv herausgeforderten Superstars spielst plus. Ansonsten jetzt nicht super athletisch und super groß bist, abgesehen von deinem Center, der aber ein Rookie ist. Also die Voraussetzungen sind halt einfach jetzt nicht ideal, um da irgendwie eine Top-Defense hinzustellen.
Das stimmt. Das stimmt. Was ist denn bei den Rockets jetzt? Du hast gesagt, noch kein Auswärtssieg. Sie haben jetzt auch grundsätzlich 3 in Folge verloren. Von den letzten 10 4 gewonnen nur. Was läuft schief? Oder ist es eigentlich, was läuft schief? Ist vielleicht falsch gesagt. Ist es so ein bisschen das Team? Also, sind sie ein bisschen über ihre Verhältnisse gestartet und.
Ja, aber auch ein Team, das einen guten Schedule hatte zu Beginn. Und viele Heimspiele. Ja. Also ich habe es mir nur mal rausgeschrieben, weil es echt einigermaßen crazy ist, aber sie sind schlimmer als die Sixers letztes Jahr und auch schlimmer als die Warriors letztes Jahr. Wobei, sie sind wahrscheinlich genauso wie die Warriors letztes Jahr. Zu Hause 8-1-Bilanz, Net-Rating von plus 13,3. Und also das nur zur Einordnung, plus 13,3 wäre einer der besten Werte ever. Auswärts minus 9,3 und 0 Siege, 8 Niederlagen. Also ja, das ist ein Problem.
Die Schere weit auseinander.
Einigermaßen, ja. Nee, ansonsten, also ich glaube, zu Beginn der Saison war teilweise auch Shooting lag so ein bisschen ein Grund, warum die Defense halt so dominant aussah teilweise, aber sie ist immer noch gut. Ich hatte jetzt eher das Gefühl, dass zuletzt so ein bisschen der offensive Fluss ihnen vielleicht abhanden gekommen ist. Aber irgendwie, also gerade wenn die Sachen so krass sind wie mit dieser Heim-Auswärts-Bilanz, dann weiß ich auch manchmal nicht, ob da noch irgendwas anderes dahinter steckt, ob die sich zu Hause einfach wohler fühlen, ob Alpi es braucht, dass er gut schläft und das geht nur zu Hause und dann und dann kann angegriffen werden oder woran das genau liegt. Also schwer zu sagen. Aber jetzt sind sie bei einer 8-9-Bilanz irgendwie reflektiert das ungefähr das, was ich über sie denke, auch wenn das Net-Rating viel besser ist. Also vom Net-Rating her sind sie Moment bei Cleaning the Glass momentan das siebtbeste Team der Liga. Das sehe ich irgendwie nicht, aber ich halte sie halt auch für solide irgendwie.
Ja, das auf jeden Fall. Also die Eindrücke, wir haben ja mal etwas intensiver über sie gesprochen. Also da hatte ich sie auch eher unter solide abgespeichert. Du hast die Kings noch in deinem Tier, ne?
Genau, die standen da auch noch mit drin.
Die hatten ja so ein bisschen das Problem, dass Fox relativ früh etwas länger ausfiel. Jetzt, seitdem er wieder da ist, bei 7-4, glaube ich, spielt auch brutal gut, Fox. Also spielt eine richtig gute Saison. Interessant finde ich, dass sie nur die 13. beste Offense haben.
Ja. Ja, es ist halt, also zu Beginn der Saison hat Hörter quasi keinen Wurf getroffen. Keegan Murray ist langsam gestartet, war dann auch verletzt. Also ich glaube, so eine schon sehr wichtige Komponente letztes Jahr war halt einfach die Effizienz auch von draußen. Also sie haben viele Dreier genommen, viele Dreier getroffen. Und momentan nehmen sie auch viele Dreier, treffen aber nicht so gut. Also ich glaube, sie haben aktuell, ja, sie haben die drittschlechteste Quote bei echten Dreiern. Das ist was, das wird nicht über die Saison so bleiben. Also sie sind insgesamt auch irgendwie nur auf Platz 22, was die Dreierquote angeht. Und eigentlich ist das ja ein richtig gutes Shooting-Team. Also insofern würde ich davon ausgehen, dass das nach oben geht und dass wir die Kings auch relativ bald wieder in der Top 10 sehen, was die Offense angeht. Also für mich haben sie jetzt nicht irgendwie von dem, was letztes Jahr so überragend war, sie haben da jetzt nicht eine Facette irgendwie verloren, sondern eher, sie treffen bisher, glaube ich, dann Würfe halt nicht so gut.
Und wenn du sagst, mindestens one piece away, du hast vorhin kurz bei Grant hast du sie erwähnt, also dir geht es um einen Forward, geht es ja um jemanden, der so ein bisschen zwischen, wenn man Spiele nimmt, zwischen Murray und Barnes hin und her springen kann, also zwischen den beiden, also beide Positionen theoretisch mal einnehmen könnte.
Das würde auf jeden Fall nicht schaden. Aber also allgemein denke ich, es wäre halt, glaube ich, ganz gut, wenn sie ein Upgrade für Harrison Barnes einfach hätten. Also der irgendwie solide ist, aber irgendwie halt einfach jetzt nicht der elitäre Spieler. Also gerade auch, ich fände gut, etwas höheres Volumen von draußen und etwas mehr Gegenwehr noch defensiv. Weil sie halt einfach irgendwie mit den kleineren Spielern, die sie haben, plus mit Sabonis, sind sie halt einfach defensiv so ein bisschen herausgefordert. Und um da richtig gut zu werden, klar wäre es cool, wenn Sabonis auf einmal zu einem elitären Verteidiger wird, aber es wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Deswegen brauchst du halt irgendwie meiner Meinung nach noch ein bisschen mehr Athletik, vielleicht auch sekundäre Rim Protection, Weakside Rim Protection neben ihm. Und das ist halt jetzt nicht was Barnes dir liefern kann. Also Murray wird vielleicht noch ein bisschen besser werden in der Hinsicht, aber das sehe ich jetzt auch nicht zwingend als so seine ideale Rolle. Insofern denke ich mir immer, das wäre halt was, wo sie upgraden könnten und sollten. Also weil man will ja auch von den anderen Leuten in der Starting Five jetzt auch nicht zwingend was wegnehmen. Also ich bin ein großer Fan von Murray. Ich glaube, der wird, auch wenn sein Saisonstart nicht so gut war, der wird, glaube ich, ein richtig guter Spieler werden. Fox ist sowieso überragend und Hörter ist offensiv auch verdammt gut. Ne? Und dann bist du halt irgendwann schon an dem Punkt, wo halt Barnes das logische Puzzlestückchen wäre, wo du halt ein Upgrade machen kannst.
Und dann geht der Blick Richtung Grant oder guckst du auch Richtung Siakam oder?
Siakam, also ist auch nicht uninteressant. Ist jetzt halt nicht unbedingt so der klassische Spacer, den man, glaube ich, brauchen würde, wenn man Sabonis halt schon auf dem Feld hat.
Ja, und auch für Fox, ne? Also.
Ja, klar. Also ich meine, Fox habe ich zwar das Gefühl, der kommt sowieso hin, wohin er hin will. Also ist eigentlich auch scheißegal, auch wenn sie mit vier nicht werfenden Bigs spielen würden, käme er wahrscheinlich irgendwie durch.
Selbst unter Popovic. Ja, genau.
Aber man kann es ihm auf jeden Fall leichter machen, indem man halt Spacing erhöht. Deswegen weiß ich nicht, ob Siakam da so der Erste wäre, an den ich denke. Naja, Grant kam mir irgendwie in den Sinn. OG passt da auch rein. OG passt überall rein. Ja, das Thema hatten wir schon. neben Sabonis, defensiv wäre natürlich am besten Jaren Jackson, aber den kriegen sie wahrscheinlich nicht.
Das könnte schwierig werden. Wobei vielleicht, wenn die Grizzlies alles einreißen und sagen so,
geben jetzt auch unseren 24-jährigen Defensive Player of the Year ab, weil der kann in der Zukunft, hilft er uns nicht.
Naja, und er hat uns auch vor allem jetzt, und er hat uns in der Gegenwart, weißt du, er konnte uns nicht tragen, als wir es am meisten gebraucht haben, konnte er uns nicht tragen. Ja,
ich glaube auch.
Das können wir nicht verzeihen und deshalb muss er leider gehen.
Der Punkt ist erreicht.
Ja. Hauptsache, er geht.
Wie sie es mit Dylan Brooks ja auch gemacht haben.
Ja, genau. Hauptsache, er geht. Jetzt, was ist das Pelicans-Tier bei dir?
The Darkest Horse.
Ja, stimmt, hast du schon gesagt.
Ja.
Ja, ist krass, ne? Also, Larry Nance, hast du ja gesagt, ist gerade raus, aber sonst McCollum da, Trey Murphy da, Zion da, Ingram da. Ich will gar nichts verschreien, überhaupt nicht, aber ist ja.
Ne? Ja, lass uns einfach krass. Auch wirklich nicht viel mehr zu den Pelicans sagen, weil außer genießt die nächsten circa 5 bis 8 Spiele. Wer weiß, wie lange das andauert, aber wenn man das dann so sieht und sieht, wen die noch alles auf der Bank haben, was sie defensiv teilweise für.
Sind sie ja wieder tief, ne?
Ja, natürlich, sie sind mega tief. Kein Team hat so viele gute junge Forwards wie die Pelicans.
Ja. Und Picks und überhaupt. Und also eigentlich. Jetzt sind wir wieder an dem Punkt, an dem wir eigentlich vor einem Jahr ungefähr schon waren. Also da waren sie zwar, da hatten sie schon mehr Spiele gewonnen, aber so grundsätzlich so, boah, schau mal an, wer schon da ist und was da noch möglich ist und überhaupt. Und,
ne? Magst du Jinx das jetzt aber schon wieder?
Ja, Entschuldigung. Deswegen, okay, lass weiterreden. Okay, okay.
Okay. Einfach genießen und genau hinschauen und gucken, wie es dann so weiterläuft.
Vegas, Baby, ne? Halbfinale. Kommen wir jetzt zum. Mein Tier ist jetzt tendenzgefährlich. Suns und Lakers.
Bei mir ist es Old Dads.
Suns und Lakers.
Ja.
Wir haben ja eigentlich schon ein bisschen über sie gesprochen. Was schon krass ist, LeBrons Saison, du hast es auch gesagt, also dass er halt unfassbar effizient aus dem Feld wirft. Sein Dreier relativ gut trifft, glaube ich, gut 38% und so. Und halt einfach immer noch zu den Besten gehört. Ist schon beeindruckend, muss man sagen.
Ja. Ja, vor allem also so diese Spielkontrolle auch, finde ich bei ihm echt immer wieder krass zu sehen. Also auch, dass er dann irgendwie, wenn er merkt, jetzt ist irgendwie zu und wir brauchen einen Korb und ich muss irgendwie mal wieder zum Korb gehen, dann kommt er halt irgendwie auch einfach immer noch durch. So, das ist er dann immer noch schnell und explosiv genug für, auch wenn er das natürlich jetzt nicht in jedem Angriff machen kann, aber wenn es sein muss, geht's gefühlt dann doch irgendwie immer.
Ja. Trotzdem ist das Team jetzt irgendwie, ich meine, sie haben ein Riesenproblem, ist, dass sie relativ langsam ins Spiel starten und dann oft irgendwie in einem Rückstand hinterherlaufen müssen. Ich meine, zuletzt jetzt, also der Saisonstart war sowieso sehr holprig, zuletzt sah es jetzt ein bisschen besser aus. Aber ist es, ergibt das jetzt alles irgendwie mehr Sinn für dich? So auch mit den Neuverpflichtungen, hat sich das alles etwas besser eingependelt? Sehen die Lineups für dich jetzt besser aus?
Also etwas besser, ja. Ich habe das Gefühl, abgeschlossen ist der Prozess noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob das langfristig wirklich so sinnvoll ist, dass eigentlich der drittbeste Spieler von der Bank kommt. Aber also im Moment scheint es Austin Reeves nicht unbedingt zu schaden. Wenn es jetzt darum geht, was Sinn ergibt. Ich habe immer noch das Gefühl, so gerade mit der Starting Five, so das Spacing ist halt einfach schlecht. Das wird sich mit dem Personal, wie sie das jetzt gerade haben, wahrscheinlich auch nicht unbedingt ändern, aber der Mix scheint ja irgendwie zu funktionieren. Insgesamt muss man halt sagen, mit der 25. besten Offense der Liga werden sie wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel reißen. Also es muss halt irgendwie nochmal sich in der Hinsicht verbessern. Das ist halt so ein bisschen die Frage, wie viel, also kann das von innen kommen oder müssen sie dafür wieder dann irgendwie sich Hilfe anderswo herholen? Die Defense ist ja immerhin sehr gut. Also auch dadurch, dass jetzt Vanderbilt langsam endlich in die Saison starten konnte, ist auch ihr Potenzial, was das angeht, nochmal größer geworden. Ich finde, das hat man auch gegen die Suns jetzt teilweise gesehen, dass die defensiv halt schon echt eine ziemlich hohe Qualität haben, aber die Offense muss wenigstens mittelmäßig werden und das ist sie im Moment halt einfach noch nicht. Und was ich halt immer noch krass finde, sind so diese On-Off-Splits mit LeBron. Also im Moment ist das Team halt um 20,3 Punkte vom Net-Rating her besser, wenn er spielt. Das heißt auch um 20,3 Punkte schlechter, wenn er nicht spielt. Und irgendwie, scheint da immer noch irgendwie ein bisschen was im Argen zu liegen. Deswegen fällt es mir im Moment, oder wäre ich jetzt im Moment auch noch nicht in der Lage, sie jetzt irgendwie zu krassen Contender zu deklarieren. Also man hätte sie jetzt auch noch in irgendwas fehlt noch mit reingruppieren können. Es ist halt einfach ein bisschen größeres Vertrauen dann jetzt auch in Playoff-Tauglichkeit, weil man halt dieses Duo Davis und James natürlich einfach auch schon ein paar Mal gesehen hat und auch gesehen hat, das funktioniert auch gegen gute Teams und die Defense ist, denke ich mal, auch real. Aber ja, was die Offense angeht, habe ich das Gefühl, sind sie jetzt noch nicht an einem Punkt, der richtig gut aussieht.
Brauchen sie also Zach LaVine?
Ja, lass uns nicht über Zach LaVine sprechen. Keine Lust.
Dann lass uns kurz über die Suns sprechen. Da, wie gesagt, da haben wir auch schon eingangs kurz gesagt, ist diese Aufs und Ups mit diversen Verletzungen unterschiedlicher Stars. Also jeder hatte ja schon mal, beziehungsweise hat immer noch im Fall von Beal irgendwas, was ihn rausgehalten hat. Mit Booker sieht aber schon einfach, selbst wenn Durant mal nicht spielt, aber mit Booker sieht schon sehr, sehr gut aus. Also Booker ist auch so ein bisschen, wir werden ja vielleicht demnächst auch noch mal ein bisschen intensiver über MVP-Kandidaten sprechen. Booker könnte dann schon irgendwie so ein bisschen mit reinrutschen. Also gerade auch, wenn man sein Playmaking mit anschaut, ich habe jetzt seit letzter Woche nicht mehr geguckt, aber da hat er ja knapp 9 Assists im Schnitt gespielt.
Letztens nur noch 8. Versager.
Okay, dann ist er raus.
Ja. Meinst du, Kevin Durant findet das ein bisschen respektlos, dass jetzt überall immer nur Booker als der MVP-Kandidat gehandelt wird, obwohl KD fast doppelt so viele Spiele gemacht hat und mehr Punkte macht und irgendwie 50-50-90 aus Quoten schmeißt?
Ich hatte den Gedanken auch, also auch weil ich mir beide angeschaut habe und ich glaube, das Ding ist halt so ein bisschen, dass halt Durant halt auch bei den Spielen dabei war. Es gab viele Spiele mit, oder was heißt viele, einige Spiele mit nur Durant, die halt verloren gegangen sind.
Ja.
Und es gab dann noch so ein paar Spiele mit nur Booker, die sie halt gewonnen haben. Und dann ist halt so ein bisschen, Booker ist vielleicht auch so ein bisschen halt so der, also auch wenn er schon lange dabei ist, aber halt so ein bisschen der Neue in der Konversation.
Und ja, Booker ist auch der beste Spieler in dem Team. Also das finde ich auch legitim, das zu sagen. Ich fand es nur irgendwie immer so lustig, weil er halt einfach erst 12 Spiele gemacht hat und gefühlt, das irgendwie bei ihm sehr viel schneller geht. Obwohl KD halt auch individuell krank gestartet ist in der Saison.
Ja, ist schon cool. Durant ist halt, ich glaube, das Ding ist halt einfach, weil irgendwie ist es bei Durant immer unauffällig. Guckst mal kurz nicht hin und dann hat er wieder 30 Punkte aufgelegt. Dann guckst du aufs Statsheet und sagst, okay, hat er auch nur, keine Ahnung, 3 Würfe gebraucht. Aber weißt du, wie ich meine? Es ist halt immer so ein bisschen,
Er ist wahrscheinlich der Superstar mit der geringsten Varianz irgendwie über seine Karriere, weil eigentlich er wahrscheinlich in 90% seiner Spiele zwischen 25 und 35 Punkten gemacht hat. So, ja. Das ist irgendwie schon echt
beängstigend. Ist schon brutal eigentlich, wenn du guckst, wie lange er dabei ist. Und auch in wie vielen unterschiedlichen Situationen er ja mittlerweile war.
Ja. So ist das, wenn man halt ein seelenloser Ringchaser ist.
Genau.
Dann ist man in vielen Situationen.
Das ist die Kehrseite.
Absolut.
Aber im Endeffekt, so richtig beurteilen, das Potenzial kann man ja erst, wenn wirklich mal alle drei vielleicht mal, so Gott will, mehr als 5 Spiele am Stück miteinander machen.
Ja. Ja, also ist auch gerade so, was ich denke, also die Defense war jetzt bisher insgesamt besser als erwartet, aber das ist halt auch etwas, was sich dann nochmal ändern kann, wenn Beal mitspielt, der wiederum das offensive Ceiling natürlich nach oben treibt. Und man weiß es einfach noch nicht so genau.
Hatte ich von den Rollenspielern irgendwer gepackt? So gerade in der Phase jetzt?
Naja, also man hat es ja vorher auch schon gesagt, aber es ist immer noch so, dass Eric Gordon als Minimumspieler natürlich frech ist.
ja.
Grayson Allen, dein alter Freund, macht eigentlich auch einen ziemlich guten Job, muss man sagen.
Ja.
Trifft 47% seiner Dreier, das hilft.
Ja, freut mich sehr.
Das dachte ich mir. Nurkic macht halt individuell auch teilweise gute Spiele, aber da denke ich halt immer noch, okay, in den Playoffs möchte ich den trotzdem nicht als Verteidiger auf dem Feld haben. Aber
nicht zwingend.
Trotzdem, es geht ja auch erstmal darum, irgendwie durch die Regular Season zu kommen und dafür macht er bisher, finde ich, einen ganz, ganz vernünftigen Eindruck auf jeden Fall.
Ja. Nächstes Ziel habe ich wirklich herausfordernde Fragezeichen mit OKC und Minnesota.
Ja, ich musste jetzt eine von einer blöden Idee berichten, die ich dann irgendwann im Prozess auch wieder verworfen habe. Aber ich hatte erst überlegt, dass ich alle Tiers mal nach irgendwelchen Rap-Labels benenne, weil okay. mir irgendwie für die ersten zwei jeweils welche eingefallen sind und dachte dann, ich ziehe das jetzt durch. Und dann habe ich beim dritten gemerkt, nee, das ziehe ich nicht durch, weil irgendwann wird es gezwungen. Aber hier habe ich immer noch eins und das finde ich gut. Das Cash Money Records im Jahr 1998. Das war das Jahr, in dem Juvenile 400 Degrees gedroppt hat. Sie in Distribution Deal mit Universal unterschrieben haben und wo sie dann auf einmal Mainstream wurden und wo sie auf einmal mega erfolgreich wurden. Und jedes Album, was sie dann veröffentlicht haben, irgendwie Multi-Platinum gegangen ist und so. Das sind die Timberwolves und Thunder im Moment. Richtig gute junge Teams, die so auf der Schwelle sind.
Ja. Ich meine, OKC, fünf beste Offense, fünf beste Defense.
Das ist halt krass.
Das ist so ein bisschen der Stoff, aus dem tiefe Playoff-Run-Träume geknüpft sind, ne?
Ja. Deswegen lass uns mal kurz über die Probleme reden, beziehungsweise über die Fragen reden, was das angeht, weil so, wie Brian Windhorst das nennt, ein Spreadsheet-Contender sind sie damit auf jeden Fall schon. Was mich aber da so ein bisschen umtreibt bei den Thunder, ist einerseits halt keine Erfahrung, haben wir ja vorhin schon kurz angesprochen, ja, klar, und andererseits, die holen halt einfach keine Rebounds. Das ist doch scheiße in den Playoffs. Das haben wir irgendwie über die Jahrhunderte immer wieder beobachtet, dass das in den Playoffs einigermaßen wichtig ist, dass du also einerseits natürlich hinten den Laden damit zumachst und das ist die einzige echte defensive Schwäche, die sie haben, meiner Meinung nach. Was ja gut ist, ne? Wenn du alle anderen Sachen beherrschst und nur das ist ein Problem, das ist erstmal gut, aber es ist halt trotzdem ein Problem. Und auch Offensiv-Rebounds könnten ja in den Playoffs, also gerade in engen Spielen, schon sehr, sehr wichtig sein. Auch so Momentum-Entscheider dann teilweise sein. Und darin, also sie sind halt sowohl offensiv als auch defensiv beim Rebound richtig schlecht. Meinst du, das würde sie dann in den Arsch beißen? Weil für mich ist das halt schon sowas, wo ich denke, das schraubt mein Vertrauen an sie schon ein kleines bisschen nach unten. Obwohl ich sie eigentlich halt schon, ja, auch für ein sehr, sehr gutes Team halte. Aber irgendwie, ja, es treibt mich um.
Also mal ein Riesenvorteil ist ja, dass die Knicks im Osten spielen.
Das stimmt, man könnte sich erst in den Finals begegnen. Ne?
Und das ist auch sehr unwahrscheinlich.
Oh, okay, sie Knicks in den Finals, das wäre was. Ja.
Ich würde es nicht von der Hand weisen, weil es ist schon, also gerade in den Playoffs ist schon ein Punkt, wenn du wirklich drauf angewiesen bist, dass es passt vorne und du ja auch gleichzeitig hinten immer wieder zweite Chancen theoretisch ermöglichst, also ein bisschen besser sollte das, glaube ich, schon werden. Ich glaube halt, ich könnte mir halt, das wird dann, gerade wenn du dir vielleicht Denver anschaust oder sowas, ne, gegen die es vielleicht gehen könnte, auch wenn du dir Minnesota anschaust hinten raus, könnte das schon schwierig werden. Weil die Frage ist dann, wie viel kann das andere dann aufwiegen? Wie gut bist du sonst? Und dann kommt wieder der Punkt Erfahrung vielleicht mit rein, wenn du noch nicht in der Situation warst, wie viel kannst du dann abnehmen? Ich meine, das ist ja alles Mutmaßung, ne? Kenne ja die Typen nicht. Kann auch sein, Jalen Williams geht in den Playoffs richtig auf, weil das genau seine Situation ist. Weiß man ja nicht. Oder
traue ich ihm zu. Und Shay sowieso. Ja.
Shay sowieso.
Jet genau. Auch.
Homegrown. Genau.
Geht ihn nicht.
Und dann.
Entschuldigung.
Nee, aber da ist ja auch, ne? Von daher, ich würde es nicht wegwischen, aber wer weiß, was im Laufe der Saison noch passiert, ob da vielleicht noch, ob sie vielleicht Andre Drummond noch holen, weißt du?
Oh Gott. Ach, let my people go.
Ja, nein, aber welcher Typ hilft denn dann? Muss es ein Big Man Rebounder sein? Ein guter Flügel Rebounder, Guard Rebounder, Josh Hart? Natürlich nicht zu bekommen sein wird.
Josh Hart wäre lustig. Nee, also ich glaube nicht, dass es ein Big Man sein muss, weil ich auch das also für die Offense schon extrem wertvoll finde, dass Chad der einzige Big ist und dass der halt einfach jemand ist, der gut werfen kann. Nee, aber also auch für die Defense ein kräftiger, bulliger Vierer wäre meiner Meinung nach da am sinnvollsten. Ich meine, wir haben ja neulich auch in der Bandwagon-Folge da über das Thema gesprochen. Das wäre halt für mich eigentlich der logische Punkt, wo man ansetzen könnte. Ist immer OG. Weißt, natürlich immer OG. Aber es ist auch ein bisschen ein Appell an das Team, gehört irgendwie auch dazu. Weil ich denke, so es kann auch von den Leuten, die dort sind, da kann auch irgendwie noch ein bisschen mehr Arbeit investiert werden in Sachen Leute ausboxen, Rebounds holen.
Ja.
Gerade, also Chat ist halt relativ viel auch so als Shotblocker gefragt, da bewegst du dich ja oft de facto ein bisschen weg vom Rebound, dann ist es umso wichtiger, dass hinter dir halt dann auch Leute ja versuchen, den Fehlwurf einzusammeln oder den geblockten Wurf einzusammeln. Und das ist halt irgendwie was, wo sie einfach, glaube ich, noch im Kollektiv ein bisschen mehr dran arbeiten können, dass sie das besser hinbekommen.
Und dann sollten sie das so ein bisschen in den Griff bekommen, für dich dann Contender?
Ja, ja, also ich meine, sie gehören auf jeden Fall mit in die Verlosung, muss man schon sagen. Also sie haben im Moment auch das beste Net-Rating im Westen. Und wie du gesagt hast, Top 5 in Offense und Defense ist kein einziges anderes Team. Also das ist, das sieht schon sehr, sehr gut aus. Sie haben ihren Superstar und sie haben sehr gute umgebende Pieces. Ich denke mir trotzdem, dass es natürlich, es wäre schon überrascht, wenn ein Team, was vorher noch keine Playoff-Erfahrung hat, dann jetzt irgendwie voll durchmarschiert. Aber also wenn sie jetzt am Ende in den Conference Finals landen, beispielsweise, das wäre ja auch schon ein massiver Erfolg und das würde ich jetzt nicht für unmöglich halten.
Nee, würde ich auch nicht. Also ich kann, es ist ja immer das Ding, wenn ein Team so rund daherkommt und so wohl ausbalanciert und so gut ineinander greift, dann tue ich mich schon immer schwer zu sagen, ja gut, aber den Playoffs dann, die sind halt jung. Also natürlich, also ich sag nicht, dass es kein Faktor sein könnte, aber ich tue mich halt rein spielerisch schwer, wenn es halt einfach so gut ist, wie das, was OKC jetzt bietet. Und klar, wir haben jetzt erst grob ein Viertel der Saison rum. Da kann auch sehr, sehr viel passieren. Aber Stand jetzt würde ich sie auf jeden Fall auch mit reinnehmen. Minnesota immer bestes Defensive Rating der Liga, ne? Und halt die ganze Geschichte scheint zu funktionieren. Towns auch, spielt auch eine gute Saison. Edwards ist aber halt, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, hat sich einfach nochmal gesteigert, verteidigt gut, ist in engen Spielen sehr, sehr gut, Towns auch in engen Spielen sehr, sehr gut. Conley hält die ganze Geschichte zusammen. Also es ist schon, dass sie gut sind, okay, aber dass sie das beste Team der Western Conference sind momentan, finde ich schon auch krass. Also heißt es jetzt so, wir müssen uns an eine Welt gewöhnen, in der Minnesota wirklich Finals-Möglichkeiten hat? Oder ist es dann so, dass man das in den Playoffs die Geschichte Towns, Gobert, irgendwie, dann hast du vielleicht doch eine Schwachstelle, die sich Teams rauspicken können, dass es dann noch mehr Gewicht hat?
Nee, ich glaube, sie sind schon real. Also ich glaube, sie sind irgendwie vielleicht sogar Stand jetzt noch ein bisschen realer als die Thunder, einfach weil sie schon Playoff-Erfahrung gesammelt haben, ein bisschen. Also es gibt auch da natürlich ein paar Fragezeichen, die existieren. Also so ist das offensive Decision-Making am Ende gut genug, würde ich da als relativ großes Thema sehen. Und auch natürlich irgendwie die Defense schematisch, wie gut funktioniert das dann irgendwie mit Cat und Gobert, wenn Teams halt einen Plan dafür entwickeln. Das wird sich zeigen müssen, aber ich meine, es wird sich auch zeigen müssen, ob Shea genauso unmöglich, wie er jetzt gerade in der Regular Season ist, auch ist, wenn ein Team für ihn plant. Ne? Weil das haben wir jetzt ja auch einfach seit Jahren nicht gesehen, weil er einfach seit Jahren nicht in den Playoffs gespielt hat. Insofern, so hundertprozentig sicher weißt du so Sachen ja nie. Aber ich habe schon das Gefühl, dass die Timberwolves mit der Defense, die sie spielen und auch dem Personal, was sie da haben und der Offense, die, finde ich, zu Beginn der Saison jetzt nicht wahnsinnig gut aussah, aber besser wird, also auch weil Towns ja besser geworden ist und mittlerweile auch 50, 40, 90, glaube ich, wirft, die hat irgendwie sehr viele gute Komponenten, auf die ich auch einigermaßen vertraue. Richtig dran gewöhnen muss man sich nicht, weil es ja eh nur ein Jahr ist und dann schauen wir mal, was danach passiert. Aber ich würde im Moment schon, und das hört sich komisch an, aber ich habe im Moment schon das Gefühl, dass die Timberwolves irgendwie ja gekommen sind, um zu bleiben. Ne? Und dass sie wie Cash Money damals auf dem Sprung sind.
Ja, es wäre ja auch so ein bisschen, wenn wir jetzt sagen würden, ja, nee, das ist alles anders. Das wird nicht so bleiben, das wird nicht so bleiben. Ich meine, es gibt ja jetzt noch keinen Anhaltspunkt. Also ich meine, was wir gerade sehen, ist, dass sie halt einfach ziemlich, ziemlich gut durch die Saison marschieren und dass sie sich gefunden zu haben scheinen. Und das, ja, wenn das so bleibt, dann Platin.
Absolut. Dann backt er das ab.
Bleibt für dich und für mich bleiben die Nuggets.
Top Dog Entertainment.
Top Dog Entertainment, ja. Ich meine, im Endeffekt, die letzten Spiele, also die letzte Phase ist jetzt gar nicht, ich glaube, 5-5 in den letzten 10, oder?
Möglich.
Aber es ist jetzt nicht so, ich check's gleich nochmal, nicht, dass ich irgendwie Mist erzähle, aber nebenher, Aber es ist halt, wenn Jokic so spielt, wie er spielt, und wenn man bedenkt, dass Murray eben nicht dabei war und dann irgendwann auch zurückkommen dürfte oder wird, 5-5 sind sie tatsächlich.
Murray, ich meine, im Endeffekt hat man halt jetzt sogar, glaube ich, schon wieder zurückgekehrt.
Oder ist sogar schon wieder zurück, genau. Und du hast, da ist halt das Vertrauen in den Meister ist halt schon noch irgendwie da, gerade weil wir halt auch als alle da waren, haben wir schon sehr, sehr hohe Höhen auch diese Saison gesehen. Und bleiben für dich, hat sich für dich jetzt in den letzten Wochen so ein bisschen eine Frage rund um die Bank beantwortet? Weil da ja so das Thema war, Green weg, Brown weg.
Ja, ich finde, man hat, also gerade wenn halt Starter fehlen, dann merkt man schon, okay, dann wird es schnell relativ dünn. Weil es gibt, finde ich, schon ein paar Bankspieler, die bisher eigentlich einen guten Eindruck hinterlassen haben. Also gerade Reggie Jackson natürlich. Aber auch Justin Holiday hat jetzt ein paar echt gute Spiele gemacht. Von den Bankspielern, also ich meine, von den jüngeren Spielern sind auch immer mal welche überzeugen. Also Christian Brown gefällt mir eh ganz gut. Strother hatte so ein, zwei Flashes, war jetzt aber bisher nicht irgendwie konstant. Signagi eher enttäuschend bisher. Ich glaube, das Ding ist halt, sobald man von der Starting Five eine Komponente rausnimmt und dann halt jemand da nachrücken muss, wird es halt relativ schnell dünn. Und das hat man jetzt irgendwie schon gesehen. Das ist auch was, ich meine, letztendlich ist es aber auch, es ändert jetzt nicht wirklich viel an meiner Annahme, was die Nuggets im Allgemeinen angeht, weil wenn es Richtung Playoffs geht, sie brauchen dann sowieso die Starting Five, aber wenn sie die haben, dann haben sie halt auch weiterhin irgendwie das beste Lineup, was es gibt in der Liga. Ja. Und dann ist da irgendwie das Vertrauen einfach immer noch da. Und deswegen ist es bei mir bei denen auch egal, wenn sie in der Regular Season ohne Murray dann zwischendurch mal ein paar Spiele verlieren. Also jetzt von den letzten 5 Spielen haben sie schon wieder, also auch 4 gewonnen. Und Jokic ist nach wie vor unfassbar. Wo man so das Fehlen von Bruce Brown vielleicht ein bisschen merkt, sind so die On-Off-Splits von KCP, der einfach irgendwie bei plus 28 steht, weil wenn er nicht drauf ist, dann gibt es halt keinen, der den so in der Form ersetzen kann. Aber irgendwie denke ich mir, also es ist irgendwie alles im Rahmen. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die irgendwie spindeldürr sind und dass das überhaupt nicht okay ist, wenn jemand von der Bank dann mal reinkommt. Es ist auf keinen Fall eine richtig gute Bank, aber es ist wahrscheinlich okay, wenn die Starting Five intakt ist, weil die Starting Five einfach, ja, perfekt ist, mehr oder weniger.
Und ich meine, es war letztlich auch keine Sensationsbank, ne? Muss man auch sagen. Also,
in den Playoffs haben eigentlich nur 2 Leute konstant gespielt und dann noch ein halber zusätzlich, der öfter mal eingesetzt wurde, aber nicht in jedem Spiel irgendwie seine 20 Minuten abgerissen hat. Eigentlich waren es Bruce Brown und Jeff Green und Christian Brown und mehr haben sie eigentlich nicht eingesetzt.
Ja.
Und Bruce Brown war super. Also der individuell war so ein bisschen der 6. Starter, deswegen, das ist schon ein großer Verlust, denke ich auch immer noch, aber ich glaube, dass sie das in Kombination wahrscheinlich schon irgendwie auffangen können. Und ich habe immer noch das Gefühl, so die besten Spiele, die wir von Denver bisher gesehen haben in dieser Saison, waren die besten Spiele von irgendeinem Team. Also ihre Höhen sind immer noch höher als die von anderen. Und das ist mir für den Moment irgendwie, ja, das würde ich sagen, ist das Wichtigste bei ihm.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Womit wir am Ende angekommen wären. Nach knapp 1,75 Stunden.
Ja, aber auch nur wegen diversen Unterbrechungen meinerseits dafür.
Ja.
Entschuldige ich mich.
Ja, das ist okay. Das ist okay. Bedanken wollen wir uns dagegen bei euch. Schön, dass ihr dabei seid. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und solltet ihr uns ab sofort öfter zuhören wollen, weil ihr es noch nicht getan habt, überhaupt kein Problem. Abonniert uns sehr gerne bei Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts. Folgt uns bei X, folgt uns bei Instagram. Und schaut gerne auch mal auf unserer Patreon-Seite vorbei, denn unter patreon.com/Korbjäger-Podcast und Korbjäger mit OE, da könnt ihr uns einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen Dank an alle, die das tun. Und andererseits gibt es extra Content. Und man munkelt, dass wir uns vor dem Finale des In-Season-Tournaments Richtung Freitag nochmal hören. Also, ne? Wenn ihr Lust habt, schaut da gerne mal rein. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und dann bis bald hoffentlich. Eingehauen.
präsentiert von Tipico Sportwetten.